Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren brandaktuellen Folge WIMAF. Wiedersehen macht Freude. Auch heute werden wir wieder eine Perle des Filmuniversums gucken und wir starten wieder eine neue Reihe. Wir sind mittlerweile bei ganz schön vielen Reihen, die wir komplett durchgucken wollen in diesem Podcast und auch heute starten wir noch eine zusätzliche, denn ab heute werden endlich auch alle Stephen King-Verfilmungen in diesem Podcast geguckt.
Endlich.
Und wir haben uns für heute einen ganz besonderen ausgesucht. Einer der Gründe, warum wir Stephen King-Verfilmungen gucken, ist meine bezaubernde und charmante Mikrofonpartnerin, die mir gegenüber sitzt, die wunderbare Maria Lorenz.
Hi.
Hi. Maria hat nämlich alle Stephen King Bücher gelesen, ne?
Stimmt, wobei ich glaube, vielleicht die letzten drei, die in der letzten Woche rausgekommen sind, habe ich vielleicht noch nicht gelesen.
Das ist echt auch eine Weekly Base mittlerweile.
Ja, genau. Aber also ich alle bis, ich sag mal, vor 6 Monaten, da bin ich, glaube ich, auf dem Stand gewesen. Aber deswegen, ich will ganz vorsichtig sein.
Und wer WIMAF kennt, der weiß, wir gucken keine Filme allein und haben uns heute wirklich wahnsinnig große Fachkompetenz geholt. Eine Frau, die schärfer fern sieht, nee, niemand sieht schärfer fern als sie, so müssen wir es eigentlich sagen, eine messerscharfe Beobachterin und wir sind super happy, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Anja Rützel.
Hallo.
Hallo Anja. Toll, dass du da bist.
Ich mag das, wie ich so als Erzschurkin TV-Kritik eingeführt
wurde.
So
wirst du das manchmal empfunden von manchen Leuten.
Ich wünsche mir das. Also nein, es ist ja gar nicht wirklich wahr, aber ja. Es schadet nicht, glaube ich.
So, und du hast immer so eine Katze auf dem Schoß, die dir so krault. So, worüber schreibe ich heute?
Die ich so schlage. Ja. Nein.
Nein, weil das ist ja, Tiere sind ja, glaube ich, das Letzte, was du schlagen würdest.
Ganz genau, ja.
Da sprechen wir nachher noch über dein Buch. Jetzt aber erstmal zu diesem Film, den wir natürlich gerade auch wegen deiner Tierliebe ausgewählt haben, denn wir sprechen heute über Friedhof der Kuscheltiere.
Ja, deswegen Teil 1. Vielleicht auch Achtung mit dem Wort brandaktuell, was du vorhin benutzt hast.
Da ist ein kleines Feuer in dem Film.
Was?
Oder warum meinst du das? Wieso denn? Ach so. Ach, das meinst du? Dass der gar nicht so aktuell ist, meinst du, ne?
So
du hast gerade Brand so betont, als wenn es um den Brand gehen würde.
Ich dachte, wegen Brand. Ach, egal.
Ja, weil du Durst hast, ne?
Ja. Okay. Dann ziehen wir doch weiter von diesem fantastischen Stück Podcast-Geschichte, was hoffentlich in die Geschichte eingeht.
Na, wenn es schon ein Stück Podcast-Geschichte ist, muss es ja schon in die Geschichte eingegangen sein.
Okay.
Los geht's.
Habt ihr alle den Film zum ersten Mal gesehen?
Ich glaube, dass ich ihn zur Hälfte mal geguckt habe und dann habe ich aber Angst gekriegt.
Ja. Man muss übrigens auch dazu sagen, ich habe wahnsinnig Angst vor Horrorfilmen. Das war richtig. Ich musste an ein paar Stellen 15 Sekunden vorspringen.
Hier, jetzt. Oh.
Ja, ich weiß.
Also ich habe ihn zum ersten Mal gesehen.
Ich war sogar tatsächlich so ein ganz kleines bisschen im Magen aufgeregt, den zu gucken, bevor ich angefangen habe heute.
Wirklich?
Mhm. Weil ich habe Angst vor Horrorfilmen. Ich lese Horrorbücher und das mag ich auch total. Je schlimmer, desto besser. Aber wenn es mir gezeigt wird, werde ich... Ja, aber das ist mir ein Sinnesorgan zu viel.
Aber hast du den Film denn jemals angefangen zu gucken?
Nee.
Aber.
Also heute?
Ja, nee, also davor schon mal, dass zu hart war oder so. Okay, verstehe.
Also ich habe nicht wirklich Angst vor Horrorfilmen, aber ich hatte früher schon, also als Jugendliche, Angst davor, dass Tiere sterben in Filmen. Das ist für mich wirklich ganz,
wirklich?
ganz schlimm.
Den haben wir ja nicht unbedingt.
Ja, sie leben, also sorry, sie sterben mal. Ja gar nicht. Ja. Nee, das ist für mich wirklich das immer noch. Ja. Es gibt ja auch so eine Webseite natürlich, wo man nachgucken kann, ob Tiere sterben in Filmen.
Wirklich?
Und ich hatte in Tübinger Videotheken, war ich gefürchtet für den Satz, wenn ich Filme ausgeliehen habe, stirbt da ein Tier.
Ich finde auch gut, dass du für diesen Satz gefürchtet bist.
Ja. Ey, da schlotterte man schon. Ne?
Und die Kinder von der Straße.
Weil da war dann ja Kompetenz gefragt, ne? Ja. Das weiß man ja nicht so aus dem Stand. Aber das macht mich wirklich jedes Mal richtig fertig. Ja. Das kann mir auch echt einen Film verleiden, wenn sinnlos irgendwie noch ein Tier stirbt.
Und diesmal ist der Film so over the top, dass du damit fein warst oder war es auch wieder schlimm?
Nee, das war total okay.
Okay, gut. Ist ja auch nicht sinnlos gewesen.
Nee.
Hier wird ja was erzählt.
Hast du mal Marley und ich gesehen?
Nee,
oder wie hieß?
Das geht nicht.
Ja, das ist glaube ich,
von vornherein ausgeschlossen.
Für mich übrigens das auch. Das kann ich auch nicht.
Ja. Ich fand, der war okay. Also, ihr habt auch nichts verpasst, aber...
Du bist halt sehr hart im Nehmen jetzt.
Wahnsinnig hart im Nehmen. Aber das kann ich mir dann, unter diesen Umständen, ist das wahrscheinlich der schlimmste Film aller Zeiten.
Mir wird schon blümmerant, wenn ich daran denke. Ja. Also, ich ahne so grob, was da passiert. Ja. Es scheidet total auf. Nee.
Ja. Man hört auch echt, der ist so legendär dafür, dass man heult. Ne?
Ja, das ist
so wie The Notebook oder so, ja, nur mit Tieren.
Selbst Tierhasser, glaube ich, war einer so.
Ja, so Notebook, was ist denn, hä? Ist das dieser?
Ich habe mal die DVD von The Notebook mit einer Packung Taschentücher geschenkt bekommen, habe ihn aber nie gesehen, aber ich dachte vielleicht.
Vielleicht fand den auch einfach jemand wahnsinnig geil.
Ich brauche doch keine Taschentücher. Was ist denn mit dir?
Ja, hat ja irgendwie, keine Ahnung, war noch so dabei.
Ja, okay. Also, Friedhof der Kuscheltiere. Die Idee, die Prämisse ist natürlich, Tiere sterben und es gibt einen Indianerfriedhof. Die Mi'kmaqs.
Die Mi'kmaq-Indianer.
Die Mi'kmaq-Indianer. Die sich bestimmt sehr darüber gefreut haben für diesen Film.
Bestimmt.
Einfach.
Gibt es denn wirklich die Mi'kmaq-Indianer?
Ich habe es nachgeguckt, weil ich dachte, es wäre so ein Witz auf Nick-Nack.
Ja.
Dachte ich so. Aber ich
die werden ja auch ganz verrückt geschrieben. Ja. Also nicht so, wie man es jetzt im Kopf hat, sondern ganz anders.
Aber gibt es wohl wirklich, ja.
Verstehe.
Weil Stephen King ist immer sehr dafür bekannt, dass er einfach in die tiefen Recherche geht.
Absolut.
ja, und dass man, wenn man dort Tiere begräbt, oder wie wir später rausfinden, und mehr, kommen die wieder. Schlecht gelaunt, gut gelaunt, darauf kommen wir auch noch zu sprechen.
Ja.
Aber das ist sozusagen die Prämisse des Friedhofs der Kuscheltiere, oder? Ich kannte Friedhof der Nuscheltiere, bevor ich Friedhof der Kuscheltiere kannte.
Das Lied von Fettes Brot.
Ja. Deswegen habe ich nie die Referenz verstanden.
Mit dem sehr guten Satz, das Leben ist hart, bis wir sterben, Zeit zum Abderben.
Genau.
Retten die da ja.
Aber starten wir mal in den Film. Ich finde, der fängt ja schon mal genial an.
Ja.
Und zwar gucken wir über einen Friedhof und man hört so hallige Kinderstimmen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Also ich fand, wenn man das überstanden hat, dann viel schlimmer wird es für mich nicht mehr.
Und ich habe mir hier was aufgeschrieben, was eine der Kinderstimmen sagt.
Ich glaube, ich habe mir genau dasselbe aufgeschrieben.
Oh ja. Aber dann mach du zuerst.
Wir können abwechselnd die. Also oh ich habe mir aufgeschrieben, hier liegt mein kleiner Kater.
Ein Geschenk von meinem Vater.
Nach 25 Tagen starb er dann.
Nun faucht er niemanden mehr an.
Also als wenn ihr es einschüttelt hättet.
Wo ich mich auch die ganze Zeit gefragt habe, nach 25
Tagen. Genau, deswegen habe ich es auch aufgeschrieben.
War der Kater sehr, sehr alt? Oder?
Nee, ich glaube, er hat ein bisschen zu oft gefaucht. Und der Vater vielleicht mal, habe ich so das Gefühl.
Stimmt, Katzen werden ja 14 oder so. Ne?
14 Tage 15. alt, genau.
14, 15 Jahre.
Ja, meine Katze ist 18. Ja. Keine Angst, sie ist nicht hier.
Ich dachte gerade, es könnte interessant sein, denn mein Hund ist nämlich auch hier.
Die wohnt bei meinen Eltern, die ist umgezogen irgendwann, wir hatten einen Streit und dann ist sie da jetzt happier, da ist ein Garten und so. Genau, nee, also die ist 18 schon, also macht doch nicht mehr viel, aber da sein tut sie noch. Ja. Also länger als 25 Tage hat sie ausgehalten. Naja, das fand ich schon erstmal ein genialer Einstand.
Ja. Mega also, gruselig, weil so sehr ich also tote Tiere fürchte, fast genauso sehr fürchte ich Kinder, die so sprechen.
Ja, auch Baby, das Baby, auf dem wir noch zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, ob ihr es auf Deutsch geguckt habt.
Ja.
Diese Frau, ich habe zwischendurch mal auf Englisch umgeschaltet, da ist es wirklich das Kind, also es ist einfach eine ganz normale Kinderstimme, aber im Deutschen ist es eine Frau, die hochspricht und es macht es so unglaublich gruselig.
Und die hat auch ein paar gute Lines in dem Film, da kommen wir mal später noch zu.
Ich frage mich, gleich mal vorweg, gibt es diese Haustierfriedhöfe, die so aussehen wie normale Friedhöfe?
Ja.
Ich habe sowas noch nie gesehen.
Ich glaube schon, ne?
Ich bin da ein bisschen im Thema.
Stimmt. Wir haben eine Expertin eingeladen.
Muss ich sagen. Und das gibt es tatsächlich. Also, es gibt so, der älteste ist so in so einem, ich glaube, so ein Vorort von Paris ist das. Da ist auch Rintintin, der begabte Schäferhund, beerdigt und so. Und der Hund von Michel Houellebecq, deswegen weiß ich das. Es ist eigentlich auch Grundwissen.
Paris, bekannt für seine Friedhöfe.
Und da gibt es also tatsächlich auch so richtig, also für die berühmteren und reicheren Tiere quasi, so richtige Mausoleen. Und das gibt es schon. Also auch so mit diesen, also das waren ja alles jetzt im Film so sehr wachsmalkreidenmäßig handgemachte Grabtafeln. Ja. Aber da gibt es so, also es gibt da ganz schlimme, kitschige, goldverzierte Prägebuchstaben-Marmor-Meißelungen.
Krass.
Ich weiß es, weil ich, als mein vorheriger Hund gestorben ist, musste ich mit Händen und Füßen mich quasi dagegen wehren, dass dann, also kam der Mann vom Tierkrematorium und hat ihn dann abgeholt. Und die wollen dir dann sofort sowas verkaufen. Also der Hund liegt quasi noch halb warm zu deinen Füßen und dann sollen dir schon Grabsteine angedreht werden und so weiter. Deswegen.
Krass.
Krass.
Mhm. Mhm.
So ist das. Ja, ich fand das sehr erstaunlich, dass auf diesem Friedhof, auf diesem Pet Cemetery, offensichtlich nur Kinder und Legastheniker ihre Tiere begraben haben, weil nur krakelige Krakelschriften auf sämtlichen Kreuzen und so zu lesen waren.
Das ist irgendwie so die Idee gewesen, dass immer nur die Kinder da ihre Kinder, ihre Haustiere. Haustiere gibt es nur für Kinder.
Ja, vor allen Dingen dachte ich, da es ja nur zwei Häuser gibt in diesem Dorf, ja, dachte ich, dann macht es wieder Sinn mit den 25 Tagen, weil da einfach eine hohe, so eine Durchlaufrate ist recht hoch von den, von
bei,
den Haustieren.
Bei der Durchgangsstraße natürlich auch kein großes Wunder.
Darüber müssen wir auch noch
Wahnsinn.
So wahnsinnig ausführlich sprechen, dass in diesem Universum Zäune nicht erfunden wurden.
Ja, und so Bebauungsplan. Also so, ja, gibt's
oder,
nicht, ne?
Oder Geschwindigkeitsbegrenzung, ja. Schilder. Ja. Also die Straße schon wieder.
Das stimmt.
Ja.
Was übrigens auch, was man dann sieht, also am Anfang, übrigens läuft da ein Stinktier plötzlich über den Friedhof. Ja, warum auch immer, läuft am Anfang so ein Stinktier durchs Bild. Ja. Also so ein schwarz-weißes Tier, ich glaube, das ist ein Stinktier. Und dann sieht man so die Gräber und so und die Kamera fährt so rum, man sieht überall immer Krakelschrift, hört Kinder und so. Und dann fährt die Kamera irgendwann zurück und dann sieht man, dass die Gräber super weird angeordnet sind in so zwei Zirkeln, in so zwei, in ein kleiner Kreis in der Mitte und drumherum ein großer Kreis und dazwischen einfach super viel freier Platz, warum auch immer man Gräber so anordnen sollte.
Die liegen ja dann so.
Ja, aber die hätte man doch, wenn man die nebeneinander, hätte man doch viel mehr Platz nutzen können.
Ja, schön ordentlich, so ja, quadratisch.
Absolut, schön verräumt. Ja. Der Vater war so ein bisschen Pullmans Kurt Russell, ne? Haben sie sich Kurt Russell nicht leisten können, nur seine deutsche Stimme und seine Frisur?
Also wurde er in Amerika, haben sie gesagt, ja, komm, dann kriegt er wenigstens die deutsche Stimme.
Und die Frau ist Lieutenant Natasha Yar, ja, von Star Trek. Und dafür ist sie nun bei Star Trek weg übrigens. Sie hat es ja nicht lange ausgehalten, weil sie ihre Rolle nicht so mochte. Und ist dann in diesen Film gegangen.
Hm. Gute Entscheidung, würde ich sagen.
Extrem kluge Entscheidung. Ja. Sehr gut beraten gewesen.
Also nochmal, wow. Ja.
Also die Familie kommt an ihrem neuen Haus an. Die haben irgendwie ein Haus gekauft.
Was die Frau übrigens in dem Moment sieht, wo sie einziehen.
Genau, auf dem Land. Sie haben auf dem Auto steht Hugged your MD, also heute schon deinen Arzt umarmt, damit wir direkt wissen, dass der Mann, der aus dem Auto steigt, auf jeden Fall Arzt sein muss.
Gerade Ärzte freuen sich ja von fremden Menschen umarmt zu werden.
Absolut. Und dann kommt die Familie an, ist das erste Mal an diesem Haus, große Aufregung, ach, hier werden wir wohnen. Und dann ist sie erst, tut die Mutter erst enttäuscht und dann sagt sie, ach, das ist aber toll. Und
so geil, wie sie aus jeder Szene am Anfang so eine Spannung aufbauen versuchen, ne? Weil da auch kommt diese gruselige Musik, als sie zu dem Haus gucken, noch nicht sofort fröhlich kommen. Ja. Ich denke, Leute, okay. Und dann geht das Kind, guckt zur Schau und also es ist alles sehr.
Und die haben eine Tochter, die ist so wahrscheinlich so 7, 8 Jahre alt oder so und noch einen Sohn, der ist so, wie alt mag der sein, 2, 3 Jahre oder so. Und die kommen an dem Haus an, steigen aus und die Tochter sieht sofort an einem Baum eine Schaukel, so einen Reifen, so eine Reifenschaukel und rennt dahin und schaukelt sofort. Und die Eltern holen den kleinen Jungen aus dem Auto und schon in dieser Szene, direkt am Anfang, wird klar, dass das offensichtlich die schlechtesten Eltern der Welt sind, ja, weil die zwei Kinder haben, sich aber immer nur auf eins konzentrieren können.
Total.
Das ist total krass. Und das passiert dann jetzt so dreimal hintereinander, weil die nehmen den kleinen Jungen aus dem Auto, währenddessen verunglückt das Mädchen auf der Schaukel, dann rennen sie zum Mädchen auf der Schaukel, dann geht der Junge auf die Straße.
Ja. Das ist echt so krass. Das stresst mich auch tatsächlich. Also ich habe ja auch keine Kinder, ich kenne auch fast keine Kinder. Ich würde auch nicht behaupten, dass man mir Kinder anvertrauen sollte. Aber das hat mich auch so richtig, wo ich denke, auch dass diese Schaukel ist ja auch so unglücklich platziert, da geht es ja auch den Berg direkt runter, genau, irgendwie, wo ich denke, wer baut denn da eine Schaukel hin? Na. Wahrscheinlich derselbe, der da die Straße plantiert hat.
Ich glaube,
oder so,
der Typ gegenüber,
der Latzhosenmann. Ja.
Den sie sehr creepy eingeführt haben auch.
Es sieht ja auch immer so ein bisschen so aus, als würde das Mädchen gegen den Baum schaukeln, gegen den Stamm. So, man denkt immer so, die haut jetzt gleich da volle Kanne gegen diesen Stamm.
Aber findet ihr auch, dass diese ganze Familie, also auch die Eltern, haben so eine wahnsinnig merkwürdige Dynamik? Also die sind irgendwie so, als sie zum Beispiel entscheiden, dass sie den Kater kastrieren. Und dann erzählt ihr das der Tochter morgens und so. Und die Tochter verspricht sie mir, dass nicht passiert. Und dann guckt die Mutter ihn so böse an und sagt, jetzt versprich es ihr schon. Und er macht's dann und dann, ach ja, bist du noch sauer, weil ich's jetzt, und ich dachte, was ist denn mit denen?
Genau.
Oder auch, als die Eltern sich einmal küssen und ich will immer sagen, das Baby, weil ich kann dieses kleine Kind, ich würde denken, dass es eigentlich viel jünger ist, aber es spricht ja schon grammatikalisch total elaboriert.
Der Schauspieler war 33 Monate alt.
Okay. Und dann sagt das Kind ja auch so, ihr habt euch geküsst, Mami. Ja. Wo ich denke, oh Gott. Wo ich denke, selbst dem Kind ist es, glaube ich, unangenehm, dass
das
die
ist
Eltern.
So ein Mini-Me eigentlich. Ja, der ist 35.
Ich finde auch, dass die Tochter ein unglaublich altes Gesicht hat, ehrlich gesagt. Die hat so ein gruseliges.
Total. Total.
Greisinnen-Gesicht fast so ein bisschen.
Und die benimmt sich ja auch ein bisschen. Also so. die hat auch sehr, sehr, ich fand auch, kommen wir auch noch zu sehr realistische, konkrete Träume.
Ja, das stimmt. Ja, und dann ziehen die halt da ein und so, und dann das Erste, was sie, dann kommt so ein Nachbar rüber, da wohnt so ein Opa gegenüber, der auch übrigens eine super tolle Synchronstimme hat.
Die klassische 90er-Synchronstimme, die hatten irgendwie alle älteren Dudes so.
Genau. Und der ist auch so ein bisschen nett und so, aber der sagt halt auch, ja, sie müssen hier aufpassen, hier brettern die Trucks über die Straße wie bekloppt und so.
Aber er ist auch sofort creepy, stell dir mal vor, du lernst den neuen Nachbar kennen und ja, erstmal kommen sofort alle auf diesen Weg zu sprechen, als wären nirgendwo
genau.
Wege.
Ja, genau.
So, oh, mein erster Weg.
Ja, ja, aber auch so, hallo, ich bin der neue Nachbar und ja. Da ist ja so ein Weg, wo geht er denn hin? Das werde ich noch einmal später erzählen.
Da würde ich doch sofort sagen, nee, danke. Wäre ganz gut, wenn wir nie wieder miteinander reden würden. Nee, weil er auch so, es ist eine lange Geschichte, aber das erzähle ich Ihnen einander mal. Und dann startet er so die Weite und man geht, ich würde so im Rückwärts so, alles gut.
Ja, ja, das fand ich auch seltsam. Also dieses, aber das ist auch, das passt auch zu diesem Vater, weil der den ganzen Film über einfach immer alles macht, was man ihm sagt. Mhm. Sobald er irgendwas sagt, bekommt, macht er das sofort.
Habe ich auch zu stehen. Außer die eine wichtige Sache, geh da nicht hinter.
Genau. Und, ja. Wie also, schwer kann es denn sein? Ja. Oder wie schwer kann es denn sein, absolut. Einmal...
Du hattest eine Aufgabe. und dann die nächste Person, die wir kennenlernen, ist Missy, die Haushälterin,
mein
die
Gott.
Auch sofort super creepy ist. Das ist so
die, die hat mich auch so ein bisschen fertig gemacht, muss ich sagen. Erstens allein der Name Missy, finde ich schon immer sehr verstörend. Und dann gleich so dieses, gut, ich kann verstehen, dass man schlechte Laune hat, wenn man jetzt hier so die Zugefrau ist oder so, ne? Mhm. Aber dann gleich so dieses, ich bin sehr krank und einen Arzt habe ich auch nicht abgekriegt. Scheiße.
Ja. Auch so dieses Guilt-Tripping, so ein bisschen, naja, sie haben es hier halt schön, mir geht's halt scheiße, muss ich halt mit leben. Und dann geht sie so weg, also, okay. Und dann, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber beim Gehen und später kommt sie ja wieder mit der gewaschenen Wäsche, sie hat einfach 500 Laken gewaschen. Da ist nichts anderes drin, außer als Bettwäsche und Laken. Sie haben offensichtlich ihre Klamotten, sie hatten nach 2 Tagen direkt 500 schmutzige Laken, wo Missy ran musste. Und da hätte ich unter Umständen auch schlechte Laune.
Da war das übrigens auch, dann kommt ja die Mutter vom Einkaufen, wenn sie dieser trifft, als sie die Laken zurückbringt, und hat so 2 dicke Einkaufstüten, so 2 Papiertüten voller Einkäufe, so Grocery-Shopping irgendwie. Und das ist in Ami-Filmen immer, wenn die Leute so einkaufen waren, dann haben die 2 Tüten, die komplett voll sind, aber anscheinend wiegen die nie was, weil die so mit Leichtigkeit 2 prallvolle Tüten und dann noch so draußen, so die hält diese fest und unterhält noch kleinen Plausch auf der Veranda und so.
Ja, du weißt doch, wie es ist, ein bisschen Spinat, ein bisschen Chips.
Schaumküsse.
Ja, genau.
Handvoll mit Schaumküsse.
Das fand ich echt sehr bemerkenswert.
Ja, und so Puffreis.
Ja.
So.
Genau. Na, glaube ich auch.
Und dann, was macht der Nachbar als erstes? Ja, neue nette Familie, Kinder und so. Komm, wir gehen mal auf den Friedhof. Und dann benimmt er sich da auch so komisch. Ja. Er übernimmt dann irgendwie so, nimmt sich dann die kleine Tochter und erzählt ja, hier ist der Ort, wo die Tiere sprechen, wo die Gräber sprechen.
Ihre Steine sprechen, sagt er ja. Weißt du, was das bedeutet?
Ja, und die Mutter.
Nein!
Ja, aber so, und die Mutter die ganze Zeit mit dem Baby so am Rücken rubbeln und immer so Psycho und nach rechts und links gucken.
Die Mutter.
Man hätte auch einfach sagen können: Nö, wir wollen da nicht hin.
Wäre eine Möglichkeit gewesen,
oder lass
ne?
uns so. Wieder gehen. Ja. Nee, der alte Mann muss unserer Tochter jetzt hier noch was von sprechenden Steinen erzählen.
Die Mutter sagt übrigens meinen Lieblingssatz, den ich mir direkt aufgeschrieben habe in dieser Szene, weil sie kommen ja dann an dieses Schild, auf dem Pet Cemetery steht, aber mit S geschrieben. Mhm. Und dann sagt das Kind irgendwie, heißt das?
Und mit dem ersten erste A ist, glaube ich, auch falsch. Cemetery steht da.
Und dann heißt das Friedhof oder irgendwie sowas? Und dann sagt die Mutter, ja, es ist falsch geschrieben, aber das heißt es. Genialer Satz.
Absolut genialer Satz.
Deswegen, ich hatte nämlich auch kurz gezögert, ob ich aufs Original umschalten soll.
Ja.
Aber ich wollte mich einfach selber quälen.
Ja, also, ich bin auch wieder zurück auf
Deutsch. Zu einfach dann.
Ja. Also. Das stimmt. Ich hab auch nur tatsächlich irgendwie so 10 Minuten im Original geguckt, weil ich unbedingt mal wissen wollte, ob das Baby selber spricht. Und das tut es.
Es ist falsch geschrieben, aber das heißt es.
Das ist echt total, das ist einfach der totale Hammer. Alle sind sofort creepy.
Ja.
Das ist echt krass.
Selbst die Katze übrigens, ne?
Total.
Also die Katze der Tochter finde ich auch jetzt in normalem lebenden Zustand. Also erstens wurde sie ja in einer Schachtel transportiert, die ungefähr 1 Zentimeter größer war als die Katze. Ja. Also als sie da entladen wurde.
Das ist ein Vakuum.
Und ich fand, was ich interessant finde, die Katze heißt ja Church, kurz für Winston Churchill, was ja auch vollkommen plausibel ist. Ich, was mich jetzt interessiert hätte, ob der Stephen King auch so interessiert war an Tierfriedhöfen und wusste, dass Winston Churchill einen Tierfriedhof hatte auf seinem Landsitz. Wo er seine ganzen Haustiere beerdigt hat.
Ja.
Also der hatte ganz viele, der hatte so Schwäne und Schweine und Hunde und alles. Und er hat da so ein extra, weil es ist ja ein absurder Name. Also warum heißt diese Katze Churchill? Ist ja,
ich würde auch bei Stephen King nichts für Zufall halten. Ja. Also da würde ich auch so dachte,
vielleicht interessiert ihn das ja auch. Weil ich fand es dann, wenn der Churchill hatte so eine rotgetigerte Katze. Mhm. Und hat dann so auf dem Sterbebett oder so verfügt, dass es immer auf seinem Landsitz eine rote Katze geben muss, die alles darf. Und das ist jetzt, glaube ich, schon die 7., die im Amt ist. So, die sie dann immer aus dem Tierheim holen, tatsächlich ganz nett, wenn eine stirbt. Und die wird da halt, die hat das herrlichste Leben auf der Welt und so. Wo ich so dachte, wenn die wenigstens jetzt so rot wäre, aber das ist ja so eine ganz normale Katze.
Unter Katzen ist das so der Job.
Aber,
wenn du da träumst. Ja, da gibt's Legenden und so.
Und dann, ich bin wirklich sehr an diesem Churchill hängen geblieben, weil es ist so, dieser Familie wird man doch maximal so Minka oder Felix oder sowas.
Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so krass etabliert als die Katze der Tochter. Also, und die würde auf keinen Fall Winston Churchill ausgehen, obwohl mit dem Gesicht.
Ja, Grusel. Ja.
Ich habe immer die ganze Zeit gedacht, dass die so heißt, weil der das so gut findet, das Church ab. Kürzen zu können, weil das ja auch Kirche und so und der ja nur so ein Kirchenhasser ist.
Kleines Trivia, es gab 9 von diesen Katzen und jede von den 9 konnte einen Trick.
Ja gut, die haben es nicht so, mit so Sachen.
Und also hast du es
die einen konnten sich totstellen, am Ende ist, da brauchen die auch eine Tote und so.
Ja, aber die war, glaube ich, eine
Nee, aber Puppe. Das eine, die wo er die dann tötet, da musst die dann so zusammensacken. Ja. Da brauchten sie dann eine Stunt-Katze für.
Ja, es gab 9 Katzen, die gleich aussahen, die jeder einen Trick konnten.
Hm. Haben Katzen nicht auch 9 Leben? Also hatten sie einfach 9 Katzen mit jeweils einem Leben.
Waren die verwandt?
Also diese Fragen, die ihr mir alle stellt, sind sehr interessant und ich komme nach der Werbepause wieder mit keinen Antworten. Es ist schön, dass ihr euch da gerade, waren die verwandt und wie ist es genau? Und waren das 9 Katzen mit einem Leben oder 17 mit 12?
Ja, man rettet sich in die kleinen Freuden, finde ich, bei dem Film.
Absolut, das stimmt.
Ich habe hier die eine oder andere Sache auch noch mit Großbuchstaben, also ich war auch zwischendurch sehr aufgeregt. Wo sind wir denn jetzt? Der alte Mann ist super creepy.
Genau, jetzt haben sie ihn auf dem Friedhof und jetzt geht es darum, dass die Katze, glaube ich, irgendwie weggebracht werden muss. Ne? Die muss kastriert werden, wenn mich nicht alles täuscht.
Genau.
Und die Tochter hat Angst, dass die Katze dabei stirbt. Und der Vater findet das nicht unwahrscheinlich, wie er der Mutter zu verstehen
und verspricht es der Tochter aber trotzdem, dass alles richtig super wird.
Aber erst nachdem er aufgefordert wird, es zu versprechen. Erst zögert er und will es gar nicht sagen.
Jetzt geh diesen Schritt. Jetzt geh den bis zu Ende und versprich es ihr. Wer redet denn so mit
mir? Ja, und sie bedankt sich dann ja auch noch aufwendig hinterher, dass er es gemacht hat. Ne? Und dieser Vater, das regt mich ja auch, mich regt auch auf, wenn Leute so schlecht lügen.
Ja.
Und ich denke, wie schwer ist es, dein Kind anzulügen, mein Gott.
Ja, eben. Also, er ist dann auch so der Weihnachten so weint, so in der Ecke ist, ich kann es nicht länger vor ihr geheim halten.
Ja, auch so, ich denke, so als Arzt ist man doch ans Lügen gewöhnt, oder? Also das ist doch häufiger mal, dass man so ein bisschen...
Total. Ja. Aber ich meine, der Vater ist ja eh die Figur, die quasi, ich sag mal, abbaut. Im Laufe des Films. Weil später jetzt noch so eine Szene, wo er eigentlich noch gar nicht ganz so verrückt ist. Und da hat er seinen Sohn halt dran. Das war kurz, glaube ich, nachdem er diesen anderen Friedhof gesehen hat. Aber da hat er seinen Sohn am Telefon gesagt, Papa, ich hab dich lieb. Und er starrt nur und kann nicht darauf antworten. Ja. Was ist denn mit ihm? Da ist doch gar nichts.
Naja. Aber so Meltdowns, das mag Stephen King, ne? Dass sie so, wenn die Leute so Shining Meltdown haben. Shining ist echt in tausenden seiner Filme.
Weil Stephen King mag es halt eine extrem harmonische Ausgangssituation. Die dann irgendwie, gerade so eine klassische Familie, die dann so nach und nach so psychisch zerfällt. Das findet er ganz toll.
Na.
Ich liebe ja seine Bücher, es ist wirklich überhaupt keine hohe Literatur und man muss zwischendurch auch mal da wieder was anderes lesen, aber ich liebe seine Bücher. Ja.
Aber wie viele sind denn das inzwischen so grob?
Oh.
Weil ich habe so als
50?
2 Regalmeter.
Schon, ne? Ja, ich habe die da oben stehen, so 50 sind es auf jeden Fall.
Weil ich habe so, ich glaube so mit 15, 16 oder so, habe ich mal so 2, 3 oder so gelesen. Mhm.
Ich habe auch so in dem Alter angefangen und dann irgendwie bin ich da so hängen. Dann ist es ja auch so, dann haben die Eltern, das liest du gerne, kriegt man zu Weihnachten. So, es war dann irgendwann so ein Teufelskreis. Und
gefangen in der King-Lektüre.
Jetzt kann ich endlich sagen, ich will das nicht mehr lesen. Hört auf, mir das zu schenken. Nee, ich liebe den einfach.
Das war bei mir Pitchy Puck.
Okay, nein, noch nie gehört.
Ich habe dann immer Pitje-Puck-Bücher geschenkt bekommen, weil ich mal 3 gelesen habe von meinem Bruder. Das war der spaßige Briefträger aus Kesseldorf.
Ja. Das hört sich auch genauso an, ehrlich gesagt. War nicht so schlimm wie Stephen King. Bei Eltern muss man eh vorsichtig sein. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal lief im Fernsehen auf Viva oder MTV, als ich Jugendliche war, Could It Be Magic? Von Take That.
Ja, natürlich.
Was ich toll fand. Ich habe so auch cooles Lied, aber ich war an Take That nicht interessiert. Und ich hatte dann ein paar Wochen später an meinem Geburtstag 2 Konzerttickets für Take That und wollte da gar nicht hin.
Denn du warst an 2 anderen Bands interessiert.
An welchen Bands?
New Kids on the Block und East 17. Wobei New Kids on the Block war bei Take That schon vorbei.
Ja. Ja.
Aber East 17.
Der Mann mit der kleinsten Mütze der Welt, die immer ganz oben auf seinem Köpfchen
hat er nicht drüber bekommen.
Und ich glaube auch mit dem kleinsten Penis der Welt, so wie man den so einschätzt.
Ich hatte auch mal so ein, um mal auf Appetitlicheres zu kommen, ich hatte auch mal so ein Geschenk, wo ich gedacht habe ich das wirklich gesagt? Und zwar bin ich ja glühender Bayern München Anhänger und Mitglied und bekam einmal zum Geburtstag von meinem damaligen Freund ein paar Original BVB Stutzen.
Oh.
Und zwar nicht, und ich so, verstehe den Witz jetzt nicht.
Ist das, ist ein Megasatz, wenn man so geschenkt hat.
Also ich konnte es auch nicht spielen, so. Ich dachte, es ist jetzt nur so zum Hohn, weil die anderen und so. Angeblich hätten wir zusammen Fußball geguckt und ich hätte, also Dortmund gegen keine Ahnung, und ich hätte angeblich gesagt, was für schöne Stutzen das doch sind. Und das halte ich für extrem unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Weil es sind ja diese geringelten, also die kann man ja auch nicht tragen, na, wenn man mal ehrlich ist.
Aber es erklärt ja auch, das erklärt ja auch den Begriff damaliger.
Ja, extrem. Ja. Weil ich, also das ist auch so ein Satz, der mir fremd vorkommt.
Ja, so. Und dann so im Handy so die Nummer gelöscht.
Ja. Ich muss zum Bahnhof.
Ja. Also, du kommst noch nicht auf den Indianerfriedhof.
Naja, also so, wo ich, andererseits natürlich ein cooler Trick, ne, das zu behaupten. Man kauft einfach irgendwas und behauptet, derjenige hätte das.
Das stimmt.
Das stimmt.
Wenn man es beenden will, ist das ein super Trick.
Naja, gut. Praktische Lebenshilfe.
Ich dachte, du magst Dortmund so.
Ach so, du warst jetzt gar nicht die, die ab jetzt nur noch mit Füllfederhalter schreiben wollte, was meine Mutter dieses Jahr offensichtlich dachte.
Übrigens, um kurz wieder zum Film zurückzukommen, an dem Morgen, wo der Vater sagt, ja, ich bring die Katze zum Tierarzt und so bla bla, da trägt das Mädchen plötzlich eine Brille, weil sie zur Schule muss.
Und ich habe eine riesige, gruselige Brille.
Ich habe hier stehen, stronges Brillengame.
Ich habe hier stehen, mega coole Brille. Ich bin super neidisch, weil die super cool aussieht.
Ich hatte so eine Brille. Ich hatte mit 7 Jahren
so eine durchsichtige
Runde. Ich hatte
Runde.
So eine riesige, die war durchsichtig, aber ein bisschen hautfarben in diesem durchsichtigen. Also die war wirklich und viel zu groß. Es gibt unfassbare Fotos, wo ich quasi aussehe wie dieses Kind.
Ja.
Weil es halt nur so einen Dorfoptiker gab. Und der hat halt ohne Rücksicht auf Verluste, glaube ich, Kindern einfach, ich glaube, es war kein Kindergestell.
Ah, ja.
Ich glaube, ich hatte einfach einen normal großen Kinderkopf, aber eine Erwachsenenbrille. Und deswegen dachte ich mir, oh Gott.
Ich habe aber auch witzigerweise an dich gedacht, weil ich dachte, die findest du bestimmt super.
Fand ich mega cool, die Brille. Fand ich sehr, sehr gut. Habe ich mir sofort aufgeschrieben.
Jetzt sind wir quasi das.
Übrigens noch ganz kurz, um noch ganz kurz bei dieser Frühstücks, weil die hat mich wahnsinnig beeindruckt, diese ganze Szene. Mhm. Wir haben ja schon gesagt, dass die Eltern so seltsam, also vor allem sie ist die ganze Zeit gut gelaunt und der Vater die ganze Zeit passive-aggressive zur Frau und so.
Nee, ich finde auch oft umgekehrt. Manchmal starrt sie ihn nur so an und man denkt,
aber sie lacht doch immer bei allem, was sie sagt und so. Ja, komm, jetzt sag ja schon, dass die Katze wiederkommt. So sagt sie das andauernd. Und währenddessen, der kleine 2-Jährige in seinem Sitz wirft die ganze Zeit Essen. Ja.
Aber ist das nicht klassisches Kinderfall?
Überhaupt nicht.
Aber so aggro.
Ja,
also nicht so spielerisch, sondern richtig, um jemanden am liebsten zu töten damit.
Der wirft immer den Leuten an den Kopf und so. Das ist so
aber vielleicht ist das so ein Foreshadowing. Vielleicht kommt man als krassere Version von seiner Lebensversion wieder.
Wahrscheinlich, aber es ist auch für ein 2-jähriges Kind ein extrem ungewöhnliches Verhalten, das er da an den Tag geht.
Ich fand auch ganz am Anfang, also als er da fast überfahren wird, rechnet man ja kurz damit, dass er die Katze aus dem Käfig lässt, weil er so während die dummen Eltern sich um das verunfallte Schaukelmädchen da kümmern, dann geht er, und wo ich dachte, oh nee, das Kind soll weg von der Katze. Und, und da dachte ich auch schon, der würgt die jetzt vielleicht oder tut ihr irgendwas an oder jagt sie auf die Straße oder so. Vielleicht war das Kind von Anfang an ein Dämonen.
Der wird ja für uns auch so komisch installiert mit dieser Frauenstimme.
Ja.
Und den zusammenhängenden Sätzen. So, und jetzt haben wir natürlich den ersten Arbeitstag vom Doc. Und da läuft es ja auch nicht so richtig gut.
Na.
Da wird sofort einfach ein Junge totgefahren, ein Jugendlicher.
Ja.
Und die Leute schreien, diese schlimmen Laster wieder. Und ich denke,
Ja.
Ja, dann Zäune, Ampel. Es gibt so viele Optionen.
Geschwindigkeitsbegrenzung ja, vielleicht auch.
Vor allem die Laster
auch, ne?
Fahren ja 400 km/h. Ja,
das stimmt.
Also jedes Mal, wenn die vorbeifahren, sieht man echt nur so mit einem bloßen Auge, kann man das gar nicht. Und offensichtlich sind auch alle Leute blind, weil die Straßen alle gerade, ich weiß nicht, warum die nie diese Laster sehen.
Auch auf offener Straße schalten die dann noch hoch und beschleunigen und so. Und dieser Junge da im Krankenhaus, der ist dann wohl tot.
Ich mag den übrigens wahnsinnig gern.
Ich
meine,
auch.
Meine absolute Lieblingsfigur
im Film.
Vor allen Dingen, je länger man den so kennt, also habe ich so gedacht, ah, okay, das soll der sein. Und dann fand ich ihn auch echt total gut.
Ja, der ist so ein bisschen, ich glaube, der ist so ein bisschen entliehen bei American Werewolf. Da gibt es ja auch immer seinen Kumpel, der ihm dann immer wieder als Toter, der Typ, der zum Werwolf wird, der hat ja diesen besten Freund, der von dem Werwolf getötet wurde. Und der erscheint ihm ja immer wieder als Geist und sagt zu ihm, ja, du wirst jetzt zum Werwolf, du musst mal ein bisschen runterkommen und so. Und der ist auch so ein, der ist auch so als so leichtes Comic Relief angelegt. Mhm. Das ist der hier in dem Film ja auch. Dieser Pascal heißt er, glaube ich, ne?
Da hilft nachher so schön der völlig überforderten Mutter beim Autoverleih, das finde ich so toll.
Ja.
Aber ich so dachte, ach, so ein nützlicher Zombie, wie gut.
Oder auch, dass sie noch das Flugzeug kriegt und so.
Ja, genau.
Der kümmert sich einfach.
Ja. Der ist aber erstmal stirbt er ja, auf dem OP-Tisch des Vaters. Und dann denkt er ist tot und dann entschuldigt er sich bei der Leiche und sagt, ich habe alles versucht. Und dann kommt er aber nochmal zurück und sagt, der Acker im Herzen eines Mannes ist steiniger, Luis. Mhm. Whatever that means.
Ja, vor allen Dingen, man fragt sich ja so ein bisschen steiniger als.
Genau.
Hm?
Ja, genau. Ich hab auch erst gedacht, ich hätte Luis falsch verstanden und er hätte irgendwie gesagt, der Acker im Herzen eines Mannes ist steiniger los. Keine Ahnung, dass ich da irgendwas falsch verstanden habe oder so. Aber er hat Luis gesagt, weil der Vater sagt dann sofort, woher wissen Sie meinen Namen zu einem gerade Sterbenden?
Weil er heißt Steiniger. Ich habe nur geschrieben, toll, erschrecken.
Ah, für dich war es ein Jumpscare.
Ja, ich erschrecke mich ja nicht gern. Also das Schlimme nämlich an Horrorfilmen ist für mich gar nicht so das Blutige, sondern erschrecken kann ich nicht.
Und da hast du dich erschrocken?
Ja, da habe ich mich total erschrocken.
Aber war es nicht super, mega, hammer, ober, obvious an der Stelle, dass es kommen würde?
Schon.
Also erstmal... Wir beruhigen uns
mal. Schon so ein bisschen, ne? So, es gab so ganz kleine Indizien.
Ich wurde hier in diesen Podcast reingezogen mit unter der Prämisse, dass das ein Safe Space ist.
Wir alle. Ja. Wir alle.
Aber für euch beide ist es das. Und ich habe mich erschrocken. Ich erschrecke mich aber auch in so Erschreckfilmen. Mein Genre. Man ahnt es ja oft auch wegen der Musik und dann, na klar, ist jetzt hinter ihm im Spiegel jemand oder so, aber ich erschrecke mich dann trotzdem, ihr euch nicht?
Nee, es ist mir immer dann so unangenehm eher, wo ich denke, jetzt mach halt, damit es um ist. So. Aber ich, also ich mache auch nicht so Hopser, also dann, wo ich so oder nee, irgendwie
auch
so.
Ich war vorhin ja auch im ICE in der überfüllten zweiten Klasse, wo einfach jeder unangenehm riecht. Und
haben die Leute aufs Laptop geguckt und waren neidisch, konsterniert oder beides?
Nee, ich hab's auf dem Handy gucken müssen und hab aber die ganze Zeit Notizen gemacht. Ich dachte, wenn jetzt hier einer raufguckt, da könnte man vielleicht unter Umständen mir den Zugführerschein entziehen.
Sohn tot, hurra.
Ja.
Endlich.
Stronges Brillengame. Ja, naja, aber dann, genau, kriegt er quasi die Warnung von den Toten und geht dann aber erstmal entspannt nach Hause, geht auch abends ins Bett, also alles ist für ihn erstmal normal und ich würde denken, also wenn mir das passieren würde, würde ich jetzt schon mal jemanden anrufen oder so.
Ja, er spricht mit niemandem darüber.
Nee. Und er auch so, keine Ahnung, vielleicht denkt er auch über Arbeitung, wer weiß. Und dann steht der ja nachts wieder sozusagen in seinem Zimmer.
Und das finde ich sensationell, weil wenn bei mir nachts ein Mann, der eigentlich tot ist, mit halbem Gehirn im Zimmer stünde, würde ich, glaube ich, nicht sagen, hey, Sie, was wollen Sie?
Ja. Ja,
also auch Siezen finde ich voll gut in dem Zusammenhang. Und dann, man kann ja einfach mal nachfragen. Ja. Also,
berechtigte Frage,
ich
meine.
Und dann geht er eben auch hinterher, so, ich wecke jetzt hier auch keiner, oder ruf die Polizei oder dreh einfach durch, sondern... Klar, ja, nee, ich gehen Sie vor.
Nach Ihnen.
Höflichster Geisterbesuch aller Zeiten. Teechen, mir geht, danke.
Übrigens hat er, als sie dann da, die gehen ja dann zum Friedhof und auf dem Weg dahin habe ich das Gefühl, dass der Vater seinen OP-Anzug als Pyjama trägt.
Ja, ich, Fun Fact, ich hatte lange Zeit einen OP-Anzug als Pyjama.
Tatsächlich.
Und zwar so ein knallgrün. Na. Und da gab es oft Verwirrung, wenn ich dem Briefträger die Tür aufgemacht habe damit. Und das ist aber wirklich wahnsinnig bequem. Ja. Und da dachte ich nämlich, macht der Vater das auch? Oder ist es einfach sein Schmuddelanzug noch vom Tag und er ist einfach faul? Also
das
zieht sich einfach
genial.
Nicht um? Oder hat er einfach auch, wie ich, gestohlene OP-Sortimente als Schlafi?
Vielleicht hat er so ein seitbereit, immer bereit Ding am Laufen.
Ist natürlich auch schön, dass der so, also ich finde die Variante schöner, dass er einfach faul war.
Ja,
und dann irgendwie so
faul.
Den Anzug, wo noch so das Gehirn vom Tag dran klebt. Ach komm,
geht
ich
doch.
Bin müde.
Habt euch nicht
Lecco
so.
Lecco mio, ich knall mich ja. hin.
Carpe diem. Keine Ahnung. Ja. Ja, aber Carpe diem mäßig ist ja auch ein roter Faden, der sich durch den ganzen Film zieht, ist, dass er mit jedem, der ihm sagt, komm mit zu dem Friedhof geht. Na. Mit ihm, am Anfang mit den Kindern, später mit Judd. Judd Campbell oder so heißt er, glaube ich.
Na.
Von gegenüber.
Ja, und dann sagt er ja, sagt der Geist zu ihm so, ja, hier ist der Friedhof und das ist auch alles cool und so, nur da hinten, da darfst du nie hingehen. Mhm. Also die Stelle im Film, bei der wir alle wissen, okay, er wird in unmittelbarer Zeit da hinten hingehen müssen, weil er kriegt gerade 5-mal gesagt, du kannst alles machen, was du willst, aber geh da nicht hin.
Ja. Wobei ich an solchen Stellen halt immer denke, wie geil das wäre, wenn er dann wirklich nicht dorthin geht.
Ja.
Also wenn der,
das wäre mal ein Überraschung. Wir also, müssen da jetzt mal so einen Film einfach
das
schreiben.
Das fände ich, also es ist so das Gegenteil von, ich habe immer so den Drang, wenn ich so RTL gucke und dann kommen so Gewinnspiele, wo man anruft.
Mhm. Ja.
So, was verschenkt der Bachelor? Rosen oder
Rasen.
Oder, ja. Oder dann will ich immer, ich kann mich, kann mich immer kaum beherrschen, dann für Rasen anzurufen. Ja. Ich habe richtig so diesen Drang. Und
einfach
genau das,
nur um gehört zu werden.
Ja, oder keine Ahnung. Und genau wie da, wo ich denke, es ist so das Offensichtliche einfach mal nicht machen. Wie cool wäre das eigentlich? Und der Vater so, ja, okay, check, gehe ich nicht hin. Und dann geht er halt nicht hin, ne?
Da muss ich immer daran denken, dass er die Mutter von Dieter Bohlen mal beim DSDS-Call-In-Spiel 10.000 Euro gewonnen hat. Weil die einmal
ging bestimmt mit rechten Dingen
so. Die einmal bei einer Motto-Show da angerufen hat und dann hat die gewonnen. Und dann alle so, hallo? Und dann musste der das Geld spenden und dem war das so super unangenehm. Geil. Aber die hat er halt einfach angerufen. Oder seine Oma oder so, keine Ahnung, aber irgendwie so.
Ich dachte schon, das ist jetzt die Story, dass er davon sich dann seine erste Albumproduktion leisten konnte. So hat alles angefangen. Ja, und dann wacht er morgens auf und denkt, er hat alles geträumt, aber er hat die schmutzigsten Füße der Welt.
Also auch zu dem Geist hat er immer gesagt, man muss übrigens auch noch sagen, das fand ich auch noch ganz gut. Also der Geist sagt, geh da niemals hin und dann fliegt der so hoch. Man sieht so seine Füße so hochsteigen, weil der Geist anscheinend so gen Himmel fliegt. Und dann guckt er den an und dann löst er sich aber auf. Und dann denke ich so, naja gut, wieso denn beides? Dann hätte er sich ja auch direkt auflösen oder wegfliegen können. Aber wieso fängt der jetzt erst an wegzufliegen und löst sich dann noch gleichzeitig
vielleicht
auf?
Vielleicht wusste er, war ja auch relativ neu im Geist-Game. Vielleicht war er noch unsicher, wie es läuft und so. Und er dachte, okay, ich fliege jetzt weg. Und nee, wir lösen dich auf.
Oder er klebte dann so an der Zimmerdecke und merkt, es geht nicht weiter.
Ja,
und dann
genau.
Musste
dann
halt so in Gottes Namen, sich in Gottes Namen auflösen.
Ja. Ach so. Also Nils, tut mir leid.
Na, das war irgendwie.
Wir beide fanden es wahnsinnig plausibel.
Logisch.
Naja, natürlich.
Ja, ganz logischer Moment.
Er sagt ja noch immer, lass mich aufwachen. Und dann.
Ja, genau, er erklärt sich ja so ein bisschen, dass das ein Traum ist. Dann wacht er aber mit den dreckigen Füßen auf und hat diese geile Wäscheluke, die ich auch haben will.
Mhm.
Da habe ich doch
stimmt.
Geil. Geht direkt alles in Missys Bett.
Na.
Die so da liegt und ihr fallen die Schmutzunterhosen.
Ja. Ja, und halt schon einfach wieder Bettwäsche. Ja. Was ist denn bei dem? Der geht wirklich immer mit der dreckigen
Bettwäsche. Aber vielleicht weil er sich halt eben, wenn er quasi sich nicht umzieht, dass er dann wenigstens die Bettwäsche schön sauber haben möchte, wenn er sich mit seinem Schmuddel da reinlegt oder so.
Das stimmt.
Absolut.
Habe ich jetzt, also je länger ich mit euch über den Film spreche, desto mehr Sinn macht der für mich.
Ein Meisterwerk der Logik.
Und jetzt kommt eine meiner Lieblingsstellen in dem Film, weil dann sieht man ihn in seinem Arztbüro und dann kommt irgendwie die Schwester noch rein, fragt ihn irgendwas, bla bla. Und er guckt so Akten durch und er guckt dann die Akte von Pascal. Ich glaube, der heißt Pascal, ne? Also von dem Typen, der.
Genau, und das Kind halt, denkt ja immer, er ist Pexco.
Genau. Und er guckt dann die Akte von dem an, von dem Typen, der da gestorben ist, der ihm als Geist erschienen ist. Und dann guckt er die so an, dann klappt er sie zu. Und dann wirft er sie in den Mülleimer. Also selbst wenn alles mit rechten Dingen zugeben wird, dann wird das so eine Krankenakte wieder zurück einsortiert. Aber er wirft die halt.
Gut, es wird schon seinen Grund haben, warum dieser Arzt, sag ich mal, wenn es einer ist, in dieses vielleicht nicht sehr beliebten Ort mit der rasenden Durchfahrtsstraße versetzt wird. Also da gibt es vielleicht eine Vorgeschichte.
Tote, da kann der nichts falsch machen. Da kommen die schon tot zu dem.
Das ist so ein faszinierendes Anlagesystem. Ja. Wer tot ist, kommt er nicht wieder, kommt Müll.
Ablage P, wie man, glaube ich, im Bürohumor so sagt.
Rundablage sagt man auch. Ja. Rundablage hat meine Mutter immer gesagt. KW.
Das fand ich faszinierend.
Ja. Dann hauen seine Frau und seine Kinder ab zu den Großeltern.
Ja. Nach, wie die Tochter am Telefon sagt, Chicagoland. Ja.
Das will ich jetzt auch nur noch so nennen.
Ich finde es auch total gut. Aber es ist halt für sie wirklich ein Erlebnispark, weil bei den Großeltern kriegt man immer viel geschenkt.
Und da hängt das seltsamste Bild aller Zeiten über dem Kamin. Habt ihr mal das Kaminbild bei den Großeltern?
Nee. Nicht das Kaminbild, aber was an der Treppe ist, wo diese komische Frau mit dem Licht, das ist an der Treppe, wenn man die Treppe aber runterkommt.
Dieses Kind mit der Katze?
Ach so, nee, dann ist das ein anderes komisches Bild.
Ihr hättet mal auf das Kaminbild, vielleicht sieht man das irgendwo online oder
so. Ich guck den nachher nochmal.
Da hängt über dem Bild ein Kamin von so einem super weirden Kind mit so einer grauen, super weird guckenden Katze.
Gemalt oder?
Gemalt,
also, ne. Und es ist nicht die Tochter mit Church.
Ich glaube nicht. Also.
Ja, da gab es auch ein paar. Du, wir kommen ja später, das können wir ja auch jetzt schon mal kurz erzählen, es gibt ja so eine wahnsinnig tolle Rückblende, wo die Mutter erzählt, was ihr Schlimmes als Kind passiert ist. Was auf so vielen Ebenen ein eigener Film hätte sein sollen, dass ich sehr, sehr traurig war, dass ich diesen Ort wieder verlassen musste. Und da standen ja irgendwelche sehr merkwürdigen Geschwister. Absolut. Oder Verwandte.
Boah, gruselig.
Ja, wirklich. Wo ich dachte, die sind alle auf sehr vielen Ebenen miteinander verwandt.
Ja, das ist so die Elends-Version von unsere kleine Farm so ein bisschen, ne?
Ja, aber Oma, dann kommt sie da hinten raus und wird dann, also das
dafür ist sie ganz proper auch so, ne? Oder? Da ist sie ganz eine adrette Erscheinung, wenn man diese
anderen Geschwister, das sah so ein bisschen nach kreisrundem Stammbaum aus.
Absolut. Aber da sind wir doch nicht.
Nee.
Wir sind jetzt da, wo es passiert. Wir haben lange mit gerechnet und es ist endlich passiert. Churchill wurde überfahren und ist direkt mit dem Boden verwachsen. Ja. Ich habe in Großbuchstaben hier stehen, war die Katze mit dem Boden verwachsen und wenn ja, warum?
Weil es so kalt war, ne? Festgefroren.
Ja, aber offensichtlich waren sie auch so happy über den Soundeffekt, wenn man die Katze vom Boden abzieht.
Das stimmt.
Also.
Da sagt er doch, oder sagt er, das ist doch total, nee, genau, der Nachbar sagt er dann später zu ihm, zu dem Geräusch, es hörte sich an, als würden sie ein Stück Klebeband von der Rolle reißen.
Und zwar hat er damit absolut recht, aber ich glaube, dass das nicht im Drehbuch stand, sondern dass er gesagt hat, Leute, das hört sich an, als würdet ihr, so, das haben sie dann später einfach nochmal benutzt. Eigentlich war es eher eine Kritik an der aktuellen Drehsituation.
Aber es war echt eine Blitzverwesung, ne?
Allerdings. Ja.
Er hat, glaube ich, später, es ging es um Eis, also dass es am Boden festgefroren war.
Aber dann müsste sie ja noch besser erhalten sein, ich aus meinen diversen Tierausstopfkursen. Da sehen die Ware, die man bekommt, nicht so aus wie diese Katze nach einer Nacht.
Also wenn die schockgefroren werden, dann kleben die nicht fest.
Dann sind die zumindest irgendwie nicht schon so angemodert. Ne?
Ja, die ist halt Schock, da sind halt irgendwie 8 Reifen drüber, ne? Also.
Ja, aber die laufen ja auch immer irgendwie da.
Ja, gut. Andererseits.
Die laufen da ja auch immer in Hemdchen und Kleidchen rum. Also so kalt kann es da nicht sein.
Nee, die sind ja auch draußen schaukeln und so. Das Kind am Anfang lief doch da auch in Windeln rum. Und das sollen doch, glaube ich, irgendwie nur ein paar Tage oder zwei oder drei Wochen später sein.
Genau.
Naja, also das
Wetter,
ist, glaube ich,
Wetter-Continuity nicht
ich,
so, ne?
Ich glaube, wir haben das einzige Logikloch in dem Film hier gerade entdeckt.
Ja, das ist auf jeden Fall faszinierend, wie langsam er die Katze auch da vom Boden aufhebt, weil die einfach wirklich volle Kanne festklebt. Mhm. Vielleicht war das auch einfach so Katzensabber oder sowas, keine Ahnung.
Naja.
Also es ist ein bisschen eine sehr, sehr
Die Katze ist auf jeden Fall tot und auch da kann er wieder das Kind nicht so richtig am Telefon anlügen. Ist wieder super. Ja, ich habe ihn lange nicht gesehen. Ich denke, meine Güte, Alter, sag ihr doch einfach, ja, geht's gut.
Ja.
So, und dann nimmt der Nachbar sich der Sache an und schon wieder sagt ihm jemand, komm mit und nimmt ihn an einen super merkwürdigen Ort ohne Grund, ohne Nachfrage hin mit, weil was jetzt passiert, hat mich sehr, sehr wütend gemacht.
Die lange Wanderung, oder?
Ja, warum hat der alte Mann ihn da hingebracht? Warum hat diese Geschichte das so gemacht und sogar der alte Mann, glaube ich, auch wieder in der Drehpause. Ich weiß nicht mehr genau, warum ich ihn damit hingenommen habe. Spricht mir sehr aus dem Herzen, aber schläft dann ein und brennt die Laube ab. Aber
also die gehen zu dem Tierfriedhof und der alte Mann sagt, komm, wir müssen hier lang und zwar auf die andere Seite. Da ist ja immer so ein Gestrüpp und da auf der anderen Seite, wo der Zombie dem Vater vorher gesagt hat, geh da auf gar keinen Fall hin, da sagt der alte Mann, so, da gehen wir jetzt hin. Und dann zögert er kurz, aber dann folgt er ihm mit über den kompliziertesten Weg aller Zeiten.
Ich hätte mir immer gewünscht, dass man so einen Schwenk sieht und daneben ist einfach so ein schöner, befestigter Wanderweg und die klettern da über Quader und was nicht alles.
Ja, und vor allen Dingen habt ihr auch genau gedacht wie ich, dass einfach dieser andere Friedhof oder was auch immer hinter dem Gestrüpp
genau.
ist?
Genau.
Ja, aber ja, vor allem ja, auch. Ja.
Warum muss man denn 3 Stationen mit dem Bus? Also ich meine, vor allen Dingen, das kann ja dann tatsächlich nicht der einzige Weg dahin sein.
Vor allem auch die Art, wie der Alte ihn ködert, ist ja, nee, da drüben ist mehr Platz. Und aber da auf diesem Tierfriedhof ist so super viel Platz. Ja. Da können noch so 500 Tiere
beerdigt
werden.
Und das ja auch ohne Erklärung, ja, gucken Sie nicht runter und auf keinen Fall stehen bleiben. Da würde ich auch sagen, Alter, dann lass uns doch hier auf der Seite bleiben. Was ist denn, oder zumindest würde ich mal fragen, warum lohnt es sich denn? Aber der Vater ist wirklich, ach, jetzt soll ich da schon wieder hin? Na gut. Ja. So und... Also.
Der fällt ja dann auch im Purzelbaum darunter. Ja,
das mag ich aber. Da habe ich auch so eine Schwäche dafür, wenn jemand blöd hinfällt. Er fällt auch später einmal sowas von saudum aus dem Bett. Das ist mir die größte Freude, wenn ich
und
sowas
voll
noch
mit
sehe.
Kopf
an die Tischkante. Da hat er sich 100% so weh getan.
Ja, da habe ich im Trivia geguckt, das stand leider nicht drin. Aber habt ihr hier bei dem Fallen aus dem Gestrüpp die Peter Pan-Referenz bemerkt?
Nee.
Er ist ja runtergefallen auf den Boden und hat jemanden, geht's ihm gut und so. Und er sagt, ich glaube, ich habe meinen glücklichen Gedanken verloren kurz. Weil das ist doch bei Peter Pan. Habt ihr Hook gesehen?
Nee.
Cool. Mit Robin Williams?
Müssen wir ja noch gucken, mit Julia Roberts als Tinkerbell.
Ja, weil nämlich, da ist nämlich die Idee, dass die Fliegen, was denn?
Darf er da?
Oh, also ja, eigentlich ist da nichts. Das werde ich nicht schneiden, Leute. Wir sind hier einfach auch gleichzeitig Dogwatch-Modus. Und, guck mal, jetzt hat er sich auf der Couch gemütlich gemacht.
Oh, so ein süßer Hund.
Und da ist nämlich, die fliegen ja alle. Und Robin Williams kommt ja da als schon erwachsener Mann hin. Und auf jeden Fall ist da die Idee, dass man fliegen kann, wenn man seinen glücklichsten Gedanken findet.
Ah.
Und dann versucht er immer, weil er kann das nicht mehr, weil er ist erwachsen geworden und alle Erwachsenen haben ja ihre Fantasie verloren und ihre glücklichen Gedanken. Und dann sind sein glücklicher Gedanke ist dann an seine Kinder und dann kann er plötzlich auch wieder fliegen wie die anderen.
Verstehe.
Und das fand ich, das ist die Referenz. Ich glaube, ich habe meinen glücklichen Gedanken verloren. Das fand ich total schön.
Ja.
Gut, so völlig ohne Erklärung.
Absolut.
Denkt man einfach nur, okay, er sagt etwas Weirdes, aber das macht er ja schon den ganzen Film.
Ja, ja, das fällt halt auch nicht auf. Haben sich wahrscheinlich auch, wenn es keiner versteht, fällt es null auf. Aber das...
So, und dann laufen sie ja durch den Wald ewig und dann plötzlich sind sie mitten in einem Gebirge. Also so,
erstens das.
Mit einem Schnitt ändert sich die komplette Landschaft total. Und dann sagt er irgendwie so.
Übrigens sowieso sehr harte Schnitte, finde ich.
Extrem.
Ja. Und dann sagt der Alte zu ihm, ja, wir sind gleich da. Und er sagt, ja, das haben sie mir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Also sind wohl mehrere Stunden vergangen.
Monate, glaube ich. Ja. Und dann kommen sie an einer Stelle an, die man vom All sieht. Ein geheimer Ort, den jeder kennt auf der ganzen Welt. Mindestens schon mal der Wetterhelikopter oder irgendwie. Also den Ort
der
kennt
Wetterhelikopter.
Man. Nils?
Alter Maria.
Und deswegen haben wir uns hier heute zusammengefunden. Ich möchte euch über Wetterhelikopter
sprechen. Ich wusste, dass es irgendwie ein Trick ist. Es klang alles zu harmlos.
Es sieht ja auch aus wie ein Helikopterlandeplatz. Also da kommen die auf so einem Plateau auf dem Berg an und da ist so eine runde Form irgendwie aus so Steinen und Ästen irgendwie so hingelegt.
Wo man halt so seine Leichen hochschleppt gerne, ne? Was sich halt so anbietet.
Genau. Aber anfangen tut es in diesem Weg hinten im Garten von den Leuten und der Weg ist aber auch mit Steinen an der Seite. Also bitte geh hier lang, sagt der Weg. Naja. Also das ist auf jeden Fall, sind sie dann da und dann soll Louis da seine Katze vergraben und stellt eine sehr gute Frage, die ich mir auch gestellt habe. Wie kam sie denn damals darauf, hier ihren Hund zu vergraben? Und dann sagt er, ich hatte meine Gründe, aka den Drehbuchschreiber ist gar nichts eingefallen.
Der übrigens auch Stephen King war.
Ja, das stimmt.
Der hat auch das Drehbuch geschrieben.
Auch, also.
Aber das mag ich so dieses offensive Lazy.
Ja. Und man muss ja sagen, dass er in seinen Büchern ja immer das Gegenteil von Lazy ist. Also er ist ja dafür bekannt, dass er Sachen auch mal so überbeschreibt. also Motive, warum Leute was machen, Motivationen, aber auch wie die aussehen, wie die Landschaft aussieht. Also man geht immer mit einem ziemlich klaren Bild aus, so Stephen King, wir sind nicht ohne Grund so dick. Das ist nicht alles Story. So, und deswegen muss er ja dann auch so krass eindampfen. Ich kann übrigens auch schon mal sagen, da habe ich vorhin ein bisschen nachgelesen, dass es tatsächlich 1:1 des Buches, außer die letzten 10 Sekunden.
Die sind im Film krasser. Ja.
Also der Gag.
Die sind, dass sie das Messer hebt, das ist quasi im Buch offen. Also man erfährt im Buch nicht, ob sie am Ende vielleicht doch normal zurückgekommen ist oder nicht.
Ah. Und meinst du, er hat das im Buch schon intendiert oder er hat sich das für den Film, hat er sich einfach gedacht, komm, ich mache noch einen Gag ans Ende.
Keine Ahnung, vielleicht hat das Studio gesagt, ja, das müssen wir jetzt hier.
Offenes Ende, leck mir am Arsch.
Ja.
Naja gut, auf jeden Fall, wir sind jetzt auf diesem, also ich dann gesagt, das ist ein Indianerfriedhof, der Mi'kmaq-Indianer, und der alte Mann hat früher seinen Hund da begraben und er soll das jetzt mit der Katze machen, er müsste das aber unbedingt selber machen, der Vater. Und wie den ganzen Film über macht er alles, was man ihm sagt und begräbt dann da auf so super schwierigem Gelände, wo man noch mit einer Spitzhacke vorher den Boden weich machen muss.
Ich finde es aber auch okay, dass es nicht der 90-jährige Mann macht.
Ja.
Ja, fair enough. Der die beschwerliche Anreise recht gut weggesteckt hat,
ja,
eigentlich. Ne?
Das stimmt, ja. Der sagt dann auch, mach du das mal, ich setz mich da vorne hin und rauche eine Zigarette.
Genau, absolut. Und ich habe aber immer noch an der Stelle auch nicht verstanden, es hat niemand zu ihm gesagt, große Trauer, die Katze ist tot, scheiße, 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 wir müssen die wiederholen. Also das hat man für mich überhaupt nicht etabliert, dass es einen Grund gibt, wieso der alte Mann ihn damit hinnimmt. Oder die andere gute Sache wäre gewesen, ihm vorher zu erzählen, da gibt's diesen Hof, wir können die da begraben und dann kommt die wieder. Oder spätestens finde ich, als sie wieder zu Hause angekommen sind, ihm zu sagen, erschrick dich nicht, die ist morgen wieder da.
Ja.
Ich finde, es ist ein bisschen so, als würde der Nachbar den gleichzeitig, also immer abwechselnd, gerne mögen und total hassen.
Ich hab
dass er manchmal so denkt, oh, wir machen das, damit das Mädchen nicht traurig ist, voll nett und dann, ich sage ihm aber nicht, dass jetzt die Katze wiederkommt, damit er sich schön erschrecken. Also es ist immer so,
ja,
so eine...
total,
ne?
Total. Ich habe mir auch gedacht, ob wir vielleicht und vielleicht, ich kann mich halt an das Buch tatsächlich nicht mehr genau erinnern, weil ich das irgendwie mit 15 gelesen habe oder so, aber ich habe mir überlegt, ob es vielleicht eine Sache ist, dass diese böse Macht ihn dazu treibt, das zu machen. Weil er später auch sagt, ich glaube, ich war dran schuld, weil ich dich dieser Macht vorgestellt habe und die dann vielleicht dafür gesorgt hat, dass das Kind stirbt oder so. Also ich hatte so ein Gefühl, dass er vielleicht da so ein bisschen war. Anders kann ich mir das überhaupt nicht erklären.
So ein bisschen wie dieser schöne Satz oder dieses schöne Bonmot, das Maria mal geprägt hat, was der Alte mit dem Jungen macht, ist so ein bisschen Butterbrot und Peitsche.
Schön, mit Gürkchen dabei.
Ja. Zuckerbrot und Peitsche ist für mich halt beides schlimm, deswegen funktioniert dieser Spruch für mich nicht. Und Butterbrot ist geil.
Ah, okay. Verstehe.
Aber ich gebe zu, ich dachte in dem Moment, dass das so heißt. Ja.
Schön.
Ja, und dann er vergräbt dann die Katze und dann gehen sie auch wieder nach Hause und dann hängt er da noch lässig im Türrahmen rum und das wäre auch ein guter Moment, ihm zu sagen, nicht erschrecken, die Katze ist morgen wieder da. Ja. Aber da erklärt er ihn so ein bisschen auf, wie Frauen sich so mit Geheimnissen verhalten.
Stimmt.
Also so Locker-Room-Talk.
Ja, ist das ist ein bisschen, ne? Total, ja. Total. Also das ist echt, und dann sagt er auch diesen Spruch.
Mit dem
steinigen Acker im Herzen oder irgendwas.
Ja, stimmt, und da erkennt er es dann wieder und denkt er, verdammt, Moment mal, das ist doch der gleiche Spruch, den mir der Tote gesagt hat.
Und da dachte ich halt, an der Stelle dachte ich, vielleicht gibt es wirklich quasi diese böse Macht, weil das ist was in Stephen King Romanen oft vorkommt, dass sie sozusagen irgendeine Macht von Leuten, die so ein bisschen lenkt und führt und dann damit Dinge passieren. So.
Gehört der Friedhof der Kuscheltiere womöglich sogar zur Schwarzer Mann-Reihe? Nein. Okay.
Aber es gibt wahnsinnig viele Cujo, dieser Hund-Verweise, auch in dem Film.
Das könnte ich zum Beispiel auch niemals gucken, glaube ich. Nee, ich glaube, da hätte ich, glaube ich, Manschetten gehabt.
Ja.
Das mir anzuschauen.
Geil. Ah, das ist ein toller Spruch.
Cujo ist ja, ach so, da dreht der Bernardiner durch oder so, ne?
Genau. Ja. Und im Buch ist es im Nachbarort passiert, also da reden ab und zu Leute drüber, dass das passiert ist.
Ist ja eh alles so ein bisschen, so gibt ja immer dieses Städtchen auch aus Needful Things.
Genau, es ist alles so in einem Universum, immer in Maine, und da in der Nähe so. Und Stephen King hat 20 Kilometer vom Drehort gewohnt, darauf hat er bestanden, weil das auch immer, das ist, wo seine Sachen alle spielen und weil er auch tatsächlich täglich am Drehort war.
Und deswegen ja
das
dann sogar.
Das mögen ja, glaube ich, immer Regisseure.
Aber wenn ich jetzt so Horrorfilme drehen würde, würde ich auch verlangen, dass es zu Hause in meinen Spessart gedreht wird. So in Scheibach oder in Wernfeld oder so. Das, ja, ist eigentlich eine schöne Idee.
Das
ja,
wird trotzdem besser. Natürlich. Eine große Horrorumgebung, absolut. Das ist ja, deswegen taucht Stephen King in dem Film ja wahrscheinlich auch auf, weil die gesagt haben, komm, ey, wenn der schon hier die ganze Zeit rumhängt, dann kann der auch mal eine kleine Komparsenrolle übernehmen und hat ein Cameo. Also lange bevor Stan Lee in jedem Marvel-Film aufgetaucht ist, taucht ist Stephen King, King
in nicht jedem Stephen King-Film
in dieser Stephen King-Verfilmung auf.
Es gibt ja auch ganz viele von ihm nicht gut geheißene Verfilmungen. Das stimmt. Shining zum Beispiel.
Shining ist ja auch die bekannteste von ihm nicht gut geheißene.
Das ist übrigens hier der vierterfolgreichste Stephen King-Verfilmung.
Echt?
Mhm. Was waren die? Shining war wahrscheinlich die erfolgreichste, ne?
Stand By Me vielleicht?
Ah, ja.
Oder hier Shawshank Redemption?
Meinst du, dass die so...
Der ist doch mega erfolgreich. Der ist doch immer auf Platz 1 bei IMDb.
Ja, aber es muss ja nichts heißen.
Was ich dann auch gut finde, am nächsten Tag kommt die Katze wieder, großer Schreck.
Aber das finde ich übrigens Wahnsinn, weil das ist so eine Turbo-Auferstehung. Ja. Ne? Also da ist selbst so, wenn man so denkt, Jesus nach 3 Tagen ist schon fix. Aber da, kaum sind die unter der Erde, zack.
Geht auch sofort das Wackelsteinchen los.
Übrigens, bevor er die Katze wieder trifft, rächt er noch das Laub im Garten. Und zwar ungefähr auf einem Viertel Quadratmeter und hat dann keine Lust mehr. Dann macht so 3 Blätter zusammen. Ah, komm. Ja. Fuck it.
Ich meine, das unterstützt die stinkende Faultheorie extrem, ne? Ja,
aber es unterstützt auch ein bisschen die, scheiße, wie kriegen wir den jetzt erzählerisch in den Keller oder in
Schuppen. Ja. Ne?
Das hätte viel einfacher gehen können. Und dann finde ich nämlich, genau, und dann ist die Katze da und sieht aber auch immer noch so ein bisschen verwest aus und riecht auch so. Und dann geht da zurecht zu dem alten Mann, sagt, wie ist denn da jetzt die Sache gewesen? Na. Und dann erzählt der alte Mann ihm die Geschichte, dass er das mit seinem Hund gemacht hat, der total verrückt wiederkam und ihn kurz danach nochmal umbringen musste. Und ich dachte, okay, ich verstehe überhaupt nicht mehr, warum er das mit ihm gemacht hat. Weil es war ja auf keiner Ebene gefallen.
Aber ich dachte, vielleicht ist es ihm da gerade eingefallen, weil es ja auch ein alter Mann. Der dachte vielleicht erst so, ach, mein Hund ist ja auch wiedergekommen. Und als dann der Nachbar jetzt quasi kam und sagte, ey, Momentchen, meine Katze stinkt. Ja. Dann denkt er, ach scheiße, stimmt ja. Mein Hund war ja irgendwie auch, also.
Ja, könnte auch sein, aber das, also fies ist es auf jeden Fall.
Das stimmt. Er ist auf jeden Fall so ein bisschen vergesslicher Typ.
Ja. Ja. Und entscheidet sich dann, ein Bad zu nehmen.
Ist halt ein Genießer-Typ.
Da gibt's aber danach
noch. Weißt du, wenn die Frau aus dem Haus macht, dass ich einfach 10 Kerzen an. Nee, was er macht, er macht sich schön mit Metropa-Licht an und keinen Badezusatz und steckt dann einfach in die Wanne.
Da gibt's ja auch, später kommt ja dann das Kind auch wieder und dann denkt, mit der Katze ist alles in Ordnung, weil die immer noch rumläuft und so bla bla. Und dann gibt's so einen super komischen Dialog, weil es irgendwie darum geht, dass das Kind sagt, die Katze stinkt und die muss gebadet werden. Und dann geht's irgendwie darum, dass es aber eine spezielle Katzenbadewanne gibt. Die so super, wo die Katze hingebracht werden muss und die auch noch super teuer ist. Wo der Vater aus schlechtem Gewissen sagt, ja, das bezahle ich dir, weil das Kind das vom Taschengeld bezahlen
will. Das liebe ich aber auch. Das ist auch so, das könnte von mir aus noch 3-mal so lang sein, diese Konversation, wie welche Badewanne genau. Und also, toll. Also ich meine, wer kennt nicht die berühmten Katzensalons, wo die Katzen frisiert werden?
Das ist super seltsam, diese Katzenbadewannengeschichte. Maria, was hast du dir dabei gedacht?
Also, ich habe meine Katze ist einmal irgendwie in so eine Urinsituation mit der Nachbarskatze geraten. Ah. Und dann willst du die auch nicht auf der Couch. Und dann musste ich die tatsächlich, das tat mir wahnsinnig leid, am Rücken nehmen, in die Badewanne und abduschen. Jedenfalls war das kein besonders schöner Tag im gemeinsamen Leben von mir und meiner Mila.
Na, aber wieso hast du sie nicht in eine Spezialbadewanne gebracht? Dein Vater hätte es vielleicht auch gezahlt.
Nee, hätte er nicht. Er hätte gesagt, deine Scheiß kannst du selber waschen. Ja, nee, das war seitdem, naja.
Das war auf jeden Fall wahnsinnig seltsames Gespräch.
Das war
toll,
aber das war ganz, 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 ganz wunderbar.
Ja, und dann, wie gesagt, die Tochter merkt nichts, denkt irgendwie, ja, die Katze stinkt ein bisschen, aber irgendwie scheint alles beim Alten zu sein. Es wird ja auch irgendwann gesagt, weil die Katze ja auch cool ist zu der Tochter. Ich glaube, der Alte sagt ihm das auch, die Tiere sind nur zu ihrem Besitzer nett oder irgendwie sowas. Nee, nur zu dem, der sie zurückgeholt hat. Nee. Wie war das?
Nee, ich weiß nicht, er sagt dann, die Katze ist jetzt nicht mehr ihre, sondern deine, weil du sie zurückgeholt hast.
Genau.
Die Katze ist halt sauer, ne? Dass sie nicht mehr ihre Ruhe hat.
Dass sie zurückgeholt wurde.
Oder das ist doch die, denkt sich der alte Depp.
die ist ja dann auch so, die, ist ja, die kratzt ihn ja auch und ist so super aggro und so
und
die ganze Zeit.
Und wirft ihm eine Ratte in die Badewanne, Leute.
Guter Move, aber.
Ja, absolut. Und dass er dann sie rauswirft und dann nochmal fast auf der Ratte ausrutscht, fand ich auch so eine Situationseskalation.
Ja, und dann kommt ja diese Szene, die du ja so schön, auf die du dich so gefreut hast, wo die Mutter ihre Backstory-Wound erzählt. Mhm. Und diese ganzen Probleme. Also,
nee, die kommt noch nicht.
Was?
Missy begeht erst Selbstmord.
Ach so, stimmt. Oh, das habe ich gar nicht aufgeschrieben, weil es wirklich, man muss auch mal sagen, krass unwichtige Figur
absolut.
Ist.
Total, total. Aber es war natürlich wichtig. Erstens taucht da Stephen King auf als Pfarrer. Und zweitens habe ich dazu stehen, die Kleine soll nicht auf den Tierfriedhof, aber erste Reihe Beerdigung bei einer fremden Frau ist okay, oder was?
Jetzt weiß ich ja, jetzt
und nicht mal die Mutter ist mitgegangen, ja. Aber sie sitzt vorne, klar, kannst du aufmachen den Sarg. Läuft richtig gut, aber auf den Tierfriedhof geht die mir nicht. Deswegen habe ich das aufgeschrieben, aber wir können jetzt zu der Situation kommen, wo einer mal Stephen King erklären muss, wie Multiple Sklerose funktioniert.
Ja. Also, das sollte das sein. Ja. Okay.
Hat sie gesagt. Genau.
Ah, ja. Ja, sie hat gesagt, sie hatte Multiple Sklerose, sie wurde zum Monster. Ja, ja, so
bevor
geht das.
Bevor sie dann langsam verrückt wurde. Mhm. Also das scheint da einherzugehen.
Absolut. Das ist auch so ein Film, der so als Botschafter von Multiple Sklerose, wie man damit umgeht, dann auch an die Familien immer vergeben wird, wenn es dann passiert.
Ah, okay, nee, das habe ich. Ich glaube, ich war so gefangen von der Erscheinung.
Ja, ja, wie sie aussah, ne?
Ja, irre.
Freunde.
Sie magert auch so ab. Also die Geschichte ist, dass die Mutter, als sie ein Kind war, irgendwie auf ihre eine große Schwester hatte, die ganze Zeit die Multiple Sklerose hatte und deswegen in einem Zimmer eingesperrt war, weil sie nicht nur abmagerte. Die Mutter musste als die Kleine die auch manchmal füttern. Und die hatte kaum mehr eigene Kraft und ist so abgemagert. Und ist aber auch verrückt geworden gleichzeitig. Das wird auch erzählt und das wird als Krankheitssymptom erzählt.
Und die Familie hat die halt so versteckt gehalten und so. Also insgesamt eine ganz gute Familie. Also die Geschwister waren alle gleichzeitig verheiratet miteinander und die Eltern haben die andere Tochter versteckt und auch später auf der Beerdigung relativ genial sich verhalten.
Absolut. Aber eigentlich komisch, dass sie jetzt dann so ein gutes Verhältnis haben, ne?
Ja, als oder auch Weihnachten sah ja auch super normal aus. So, das sind einfach so nette alte Leute, die sich dann auch so entschuldigen. Sorry, dass ich gestern ausgeflippt bin. Ja, sorry, dass ich deine Schwester 20 Jahre in einem Zimmer eingesperrt habe. Also die waren sehr merkwürdig. Diese ganze Backstory, die sollte uns ja erklären, warum sie nicht mit zur Beerdigung gegangen ist. Das ist ja der einzige Grund für diese Backstory gewesen, oder?
Nee, ich habe gar keinen Sinn so richtig gesehen, ehrlich gesagt.
Sie hat also, ja dann später noch geweint und hat ihm gesagt, du weißt, warum ich nicht mitgegangen bin. Ja. Ich konnte das nicht, weil... Was ja auch da wieder keinen Sinn gemacht hat. Nur weil deine Schwester multiple verrückt Hose hatte.
Vor allen Dingen sollte man denken, dass es der Mann vielleicht schon mal gehört hat, so im Laufe der Ehe.
Ja, genau, das habe ich auch gedacht.
Nicht so rund gelaufen ist früher mal.
Ja,
so.
Aber weißt du,
so, Newsflash.
Die sind jetzt auf dem Dorf und da können die sich mal richtig aufmachen endlich. Weißt du, da geht einfach so viel.
Ja, aber es ist natürlich auch, die Story brauchen die natürlich einfach, um der Mutter sozusagen so einen Softspot nachher noch geben zu können, um die so ein bisschen, um so eine Achillesferse zu geben.
Ah, apropos Achillesferse.
Weil die sowieso auch immer eine sehr unnahbare Person ist und sehr kühl und hart immer so ein bisschen scheint.
Ich finde, die ist wie so ein ganz komischer, die hat auch so ein Vogelgesicht, finde ich irgendwie, und wirkt wirklich wie so ein
Sie hat übrigens
wie
so
ein
typischer Vogel.
So eine beleidigte Vogelart.
Tukan.
Ja. Sie hat übrigens original die gleiche Rolle, auch immer dieses Unnahbare, auch in Star Trek gespielt.
Das scheint ihr Spiel zu sein, wahrscheinlich auch zu einem großen Teil.
Es ging ja für sie wirklich steil. Ja, und dann gab es ja, und dann passiert sie, dann geht es ja ganz schnell.
Ja, also dann ist diese Vision irgendwie zu Ende und dann gibt es noch den schönen Satz, weil sie ist dann ganz aufgelöst. Dann sagt ihr, komm, nimm eine Valium, damit sie schlafen kann. Und dann sagt sie, du weißt doch, ich nehme keine Valium. Und dann sagt er zu ihr, doch, heute schon.
Hab ich auch.
Der Mann ist Arzt. Ja. Ich meine,
da war ich übrigens gerade am Erfurt am Hauptbahnhof und hab rausgeguckt und da hab ich echt so gedacht, kann doch nicht wahr sein. Heute nimmst du Drogen.
Das fand ich eine gute Anweisung. Ja. Du weißt, ich nehme keine Valium. Doch, heute schon.
Naja, aber wir müssen mal ehrlicherweise sagen, das ist das einzige Mal im ganzen Film, wo er jemandem sagt, was er machen soll und nicht umgekehrt.
Und man muss auch sagen, wenn es so einen Moment gibt, für den Valium gemacht war, dann vielleicht tatsächlich für
das
den.
Stimmt.
Das ist schon
Sie so war sehr aufgelöst.
Ich hätte nach der Story auch eine Valium gebraucht. Ja. Genau, und dann sind sie Drachensteigen. Haben sich 2 Kilometer entfernt vom Haus einen Tisch und Stühle hingetragen.
Schönes Picknick im Grünen.
Mhm. Und Drachensteigen und höher, höher.
Ja.
Und wir haben wieder diese Multitasking-Problematik, die diese Familie hat.
Konzentrationsmäßig sind sie nicht vorne mit dabei.
Und wenn sie sich zu einem Kind drehen, muss das andere vergessen werden. Ja, genau. Sie können jetzt nicht, das geht einfach nicht.
Das ist wirklich deren Hauptproblem.
Total.
Davon hat der Film handelt eigentlich von Erziehungsschwierigkeiten.
Total.
Und schlechter Verkehrsplanung. Ja. Also genau. Das schon auch. Genau. Ja, aber ansonsten.
Ja, und auch so ein Dorf, was ich nicht durchsetzen kann.
Das ist so ein Jasper Juhl oder wie der heißt. Eigentlich so ein Jasper Juhl-Film. So ein Jasper Juhl-Horrorfilm.
Aber es ist natürlich nur, Stephen King geht dann, wo es weh tut, das kleinste Kind.
Ja, natürlich.
Wird vom Trecker überfahren.
Wobei ich mich ja immer so frage, ob andere Zuschauer da Bedauern empfinden. Also ob das schon so gedacht ist, dass einem das leid tut. Ne?
Ja, ich glaube, die nicht die deutsche Synchronisation hatten, denen hat es vielleicht auch leid getan. Ja.
Man muss auch sagen, also dieses kleine Kind.
Für uns ist eine Hexe im Körper, Hexe im Körper eines Kindes gestorben.
Dieses kleine 2-jährige Kind, das mit Essen wirft, das ein bisschen Koordinationsschwierigkeiten hat, das die Gefahr einer Straße nicht erkennt, das gerade zum ersten Mal einen Drachen steigen lässt und dann aber fallen lässt, weil es irgendwie zu kompliziert ist, einen Drachen festzuhalten und so. Dieses Kind sagt als letztes lebend, das Letzte, was dieses Kind lebend sagt, ist: Oh, Kontrolle verloren.
Ja. Ich meine, Wahnsinn. Ja. Was ich übrigens ja auch, ist euch das aufgefallen, dass das Kind, entweder sagt das doch so relativ elaborierte Dinge oder sagt, oh oh, in genau dem Teletubby-Ding.
Absolut.
Oder?
Ja.
Irre. Wo ich denke, das kann kein Zufall sein.
Glaube ich auch.
Wirklich nicht.
Das ist genau der Teletubby-Sound. Mhm. Das fand ich auch gruselig.
Ich fand's auch gruselig.
Also muss doch so davon genommen sein.
Ich glaube auch.
Eigentlich.
Ja. Ich glaube auch.
Aber Kontrolle verloren fand ich.
Oh, Kontrolle verloren. Aber auch, und zwar könntest du original die Synchronsprecherin sein. Das ist echt der absolute Hammer gewesen.
Da werde ich dich heute Abend noch ein bisschen.
Ja, freue ich mich sehr.
Wenn du einschläfst.
Ja. Ich habe auch gedacht, ich möchte wahnsinnig gerne so Schatzanrufe bei Leuten machen, wo ich einfach über lange Zeit spreche wie das Kind.
Man kann doch vielleicht einfach die 3 Sätze, die es in dem Film sagt, samplen. Und es gab doch mal immer diesen, das fand auch immer so lustig, diesen Witzanruf, wo einer so Samples aus Full Metal Jacket genommen hat und irgendwo angerufen hat, die immer so vorgespielt hat. Sie sind ein Arschloch. Und der Typ am Ende, was ist mit Ihnen los? Also was könnte man mit dem Kind auch machen, dass das irgendwo anruft und sagt,
oh, Kontrolle verloren. Absolut. Und ich freu mich darauf, dass du mir dann davon erzählst, wie das war. Und kurz nach dem Tod, also wir auch wieder ein sehr harter Schnitt, wir schneiden vom Tod des Kindes, was wir nicht direkt sehen, aber der Laster ist davon umgekippt.
Und ein Blutschuh rollt durchs Bild.
Stimmt.
Ja.
Stimmt. Und dann werden Fotos von dem Kind gezeigt, genau, auf das Asphalt.
Darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Genau, das ist wieder so ein sehr merkwürdiger Schnitt und dann so eine Fotosmontage so. Wisst ihr noch das Kind?
Ja.
Ja, aber die liegen auf dem Asphalt, die Fotos. Ja. Das ist so seltsam.
Nee, das ist so ein grauer Tisch.
Nee, die liegen
auf dem Fliesentisch.
Ein Asphalttisch.
Nee, hat sich das Stück aus der Straße rausgeschnitten. Ja. Der Tisch zu Hause. So ein Memory-Tisch. Ja. Naja, und dann gibt es halt die Beerdigung, wo der Opa quasi ausflippt und ihn verantwortlich macht. Er hat schon immer gesagt, es werden große Schmerzen geben. Du hast nicht auf das Kind aufgepasst.
Fair point. Enough, ne? Muss man sagen.
Absolut. Ja. Also da habe ich auch an der Stelle, er soll das so ein bisschen als irre dargestellt. Ich dachte, nö, absolut richtig. Das ist die eine Aufgabe, die du als Vater hast, dass dein Kind nicht auf die Straße rennt.
Genau.
Ja. Und vor allen Dingen, wo die Gegend ja auch dafür bekannt ist.
Ja.
Mach doch mal einen Zaun dahin. Warum ist da kein Zaun? Das macht mich echt fertig. Und dann kommt ja der Nachbarsopa an den Tisch und sagt ihm, und ich verstehe das nicht, also vielleicht versteht ihr das, dass er daran schuld ist. Weil er hat ihm diese Macht vorgestellt und diese Macht hat jetzt eventuell das Kind getötet. Aber er ist sich nicht ganz sicher, aber er ist schuld. Und ich habe das nicht verstanden. Ist das so ein bisschen
so? Weil die Macht sagt, hier mal nicht reinpfuschen in wer lebt und wer stirbt. Und ihr habt euch die Katze wieder geholt und dann hole ich mir jetzt halt den nervigen kleinen Quäker.
Vor allem, weil er ist halt hinter den Friedhof gegangen. Da sollte er halt nicht hingehen. Deswegen muss er bestraft werden.
Ah.
Und deswegen wird ihm das genommen, was er am meisten liebt.
Verstehe. Vielleicht.
Der Opa wird ja auch so ganz oft so super böse dargestellt. Ja. Ne? Einmal mit dieser Kapuze, der hat ja auch ein bisschen fieses Gesicht und dann so das Licht von unten so, wo man auch denkt, wer ist er denn jetzt in diesem ganzen Spiel? Warum lebt er eigentlich noch? Ja. Und dann sitzt er auf der Terrasse dann auch später mit dem Budweiser und so den Kippen und sagt, aber ich werde dafür sorgen, dass es wieder ungeschehen ist, ich werde alles wieder gut machen, und schläft ein und lässt sich im Traum oder was?
Ich habe auch fest damit gerechnet, dass jetzt irgendwas abfackelt von der Kippe, weil die so super groß gezeigt wird, wie er die fallen lässt und so, aber sie ist halt einfach runtergefallen.
Ja. Und dann beschließt halt der Vater, einfach mit einem super lauten Sack mit offensichtlichen Grabesachen tagsüber auf den Friedhof zu gehen. So. Und hängt dann aber erstmal eine Weile ab und wartet, bis es dunkel wird.
Genau.
Weil im Dunkeln hingehen wäre absolut idiotisch gewesen. Dann fand ich auch die Friedhofspatrouille gut.
Oh ja, sehr, sehr gut.
Ja, da, also, weil einfach nirgendwo sonst an dem Ort der Leute sterben. Lass uns mal am Friedhof ein bisschen rumfahren. Naja, und dann gräbt er halt das Kind aus und läuft mit dem, ohne runterzugucken.
Man kann nicht sagen, er würde nicht ein bisschen dazulernen. Also nicht besonders viel, aber so.
Und,
er kuschelt ja auch erst noch eine Zeit mit dem toten Kind auf dem Friedhof.
Also das soll uns ja auch, glaube ich, zeigen, wie er rapide abbaut.
Ja.
Also so, da ist nicht mehr viel, da geht ja auch, ach ja genau, und der Opa erzählt ihm ja vorhin noch die Story von dem anderen Jungen. Nee, ist nicht sein Junge.
Ein anderer, ne?
Es war irgendwie der Nachbarsjunge.
Oder er hat vielleicht nur gesagt, es ist so ein anderer, nicht mein Sohn, von einem Bekannten.
Er war ja in der Gruppe dabei, die das Haus abgebrannt haben.
Ja, stimmt.
Stimmt. Naja, stimmt.
Und erzählt ihm die Geschichte und, aber ich sag mal so, vielleicht 2-3 Minuten zu spät. Das wäre doch eine schöne Geschichte gewesen für vor der Katze.
Ja.
Also,
Und währenddessen ist die Mutter ja in Chicagoland mit der Tochter und hält es dann irgendwann nicht mehr so richtig aus. Will ja dann irgendwie, ich glaube, sie ruft dann an.
Weil die Tochter diese Träume hat.
Ah ja, genau, stimmt.
Die Tochter hat die Träume, wo sie relativ detailliert und dann dieser eine Name, du meinst den?
Ja, Pascal.
Genau. Meinst du Pascal? Ja, genau. Und der sagt irgendwie, der macht da jetzt was Doofes und geht da irgendwie hin und gräbt den aus. Sie hat ja immer sehr, also sie arbeitet ja überhaupt nicht mit Bildern, sondern mit ganz klaren Beschreibungen. Diese Person geht dahin, gräbt das aus und tut dann
das. Da hätte man wirklich ein paar schönere Metaphern.
Total, aber sie beschreibt einfach die Dinge, die wirklich passiert sind. Also.
Und dann versucht die zu Hause anzurufen, erreicht den Vater nicht, weil er irgendwie gerade unterwegs ist mit dem toten Jungen. Und da macht sie sich so Sorgen. Und ihre Mutter, also die Oma, sagt dann, ach, du weißt doch, Männer, die alleine sind, holen sich immer Hamburger.
Ja. Das ist auch toll.
Das mag ich auch wahnsinnig.
Das ist auch
gern.
So.
Ja.
Kaum gibt man ihnen eine kleine Gelegenheit, ne? Gehen sie los.
Naja, solange es kein Cheeseburger ist.
Kaum gibt man ihnen einen kleinen Alleinefinger, dann nehmen sie die ganze Hamburgerhand.
Genau, und er verbuddelt das Kind auf dem Friedhof. Auf dem
Indianerfriedhof.
Gibt gleich wieder, ne? Sofort eine Steinwackelsituation.
Ja.
Und ich finde auch immer gut, dass er nicht wartet, bis das Kind und oder die Katze rauskommt, sondern einfach sofort nach Hause geht in der Hoffnung, na, die finden schon nach Hause. Vor allem, wir kennen ja den Weg, er ist über Felsen geklettert und durch dieses Gestrüpp und so. Ja, ach, der hatte eine Windel an, das läuft schon. Und ab hier. Also ab da, wo das Kind zurückkommt, habe ich hier nur stehen, fuck, 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 fuck und habe immer vorgespult. Das heißt,
ehrlich wahr?
Also ich habe zwischendurch noch Einzelsachen gesehen, aber ich habe einmal irgendwas geschrieben, gucke auf und sehe, wie das Kind dem Opa in die Ferse schneidet.
Aber da muss man sagen, das ist ein Arztsohn, wie man ihn kennt. Ja, das ist richtig schön chirurgisch sauberer Schnitt.
Und ich habe auch noch gesehen, wie er das Messer sehr vorsichtig aus der Tasche genommen hat. Und als ich gesehen habe, wie er ihm da hinten reingeschnitten hat, habe ich gesagt, okay, ich bin raus, den Rest der Sendung überlasse ich.
Da ist ja auch erstmal noch, währenddessen wird ja noch schnell erzählt, wie die Mutter reist. Die Mutter reist ja dann zurück nach Boston, also sie wohnt ja anscheinend irgendwo in der Nähe von Boston, von Chicagoland aus.
Hat sich einen sehr knappen Anschlussflug gebucht.
Oh ja. Und alles, was sie tut, steht immer so auf der Kippe, aber sie wird quasi immer gerettet von Pascal, vom Geist von Pascal.
Der ist so nützlich. Na. Das ist wirklich, wirklich toll, weil diese Frau ist ja nicht lebensfähig.
Absolut.
Muss man sagen.
Und dann sorgt er dafür, dass sie irgendwie den Flieger noch kriegt, weil er der Stewardess als Geist einflüstert, nee, lass noch auf.
Und in dem ersten Flug hat aber der Typ durchgesagt, ja super, wir hatten Rückenwind, überhaupt keine Verspätung und so. Deswegen macht es noch weniger Sinn, dass sie so rennen muss.
Da hat sie ihren Albtraum, da wacht sie ja gerade von einem Albtraum.
Und die Oma neben ihr findet es super.
Ja.
Mit der stimmt doch was nicht.
Hallo.
Die wird dann sogar noch in einem Einzelschnitt, wird diese Oma noch gezeigt.
Toll, ja, total. Deswegen dachte ich, ich habe irgendwie jetzt kurz verpasst oder so. Aber
finde es immer gut, wenn Extras inszeniert werden. Ja. Die geben sich dann so wahnsinnig viel Mühe beim Acting. Und die Oma gibt alles im Überraschung.
Die hat danach so eine Fahrgastbeschwerde ausgefüllt.
Ja, und dann irgendwie bei der Autovermietung, da ist er ja dann auch noch dabei, dieser Geist. Ach so, und dann fährt er die Mutter los, dann baut die einen Unfall.
Ihr Reifen platzt.
Genau, ihr Reifen platzt. Sie landet im Straßengraben mit dem Auto. Mhm. Hat dann auf der ganzen Fahrerlenkseite des Autos einen Riesenkratzer, wobei sie damit nirgendwo dran geschossen ist.
Aber die sollte das Auto eigentlich nicht kriegen.
Weil da ein Kratzer drin
ist. Im Autoverleih sagen die ja, nee, ist kein Auto da. Und dann sagt hier der Tote oder der Zombie, ja hier, da, vielleicht das verbeulte Dingens. Das ist wahrscheinlich
genau.
Deswegen.
Genau, und dann
dass
sagt
sie
ja,
so
wir haben einen, aber der hat einen Kratzer, wenn sie das nicht stört.
Macht es also auch nichts, dass der den in den Graben fährt.
Nee, absolut nicht. Das ist dann Schwamm drüber.
Ich glaube auch,
dass
die wegen dem Kratzer hatte die da auch so eine Unwucht drin.
Und dann hält sie einen Truck an. Indem sie einfach sagt, hey, halten Sie an, ruft sie einem Truck zu.
Es ist übrigens immer der gleiche Truck. Den ganzen Film ist es immer der gleiche Truck.
Keine Ahnung. Aber der hat auf der Tür 666 stehen.
Ja, das
sieht man, als sie einsteigt.
Ja, das steht auch im Trivia dabei.
Und er sagt halt den besten Satz, wo man sofort einsteigen sollte, ne? Hüpf rein, Babe.
Ja, genau. Hüpf rein, Babe. Und sie so, okay.
Nee, sie sagt ja dann, oh, vielen Dank. Ja. Ich danke Ihnen.
Ich finde auch gut, dass sie übrigens zum Besuch bei ihren Eltern und so einen Doppelflug und einfach so, ich muss schnell zu meinem Mann kommen, sich ihr Versicherungsvertreterkostüm angezogen hat. Hat für mich total Sinn gemacht. Halt sie hier und da nochmal schnell, wollen Sie hier nicht noch eine Police abschließen?
Genau. Und dann fährt sie mit diesem schmierigen Trucker, fährt sie dann los.
Genau.
Und dann später kommt sie auch irgendwann an, er lässt sie dann raus.
Ja.
Und beim Rausgehen sagt er dann irgendwie sowas wie, ja, ihre Geschichte hat mich echt berührt, ich wünsche ihnen viel Glück und so. Also sie hat dann anscheinend.
Aber ich glaube, da hat ja die ganze Zeit auch ein bisschen der Geist die Finger im Spiel gehabt. Der war doch da mit ihnen.
Der Geist saß mit. Der ist ja sowieso, anscheinend braucht der Geist auch Sitzplätze, obwohl den niemand sehen kann. Also im Flugzeug hat er auch einen Sitzplatz und so.
Und der Geist muss auch wahnsinnig komplizierten Regeln folgen. Ein bisschen fliegen, dann auflösen. Hier bis hierhin darfst du noch, jetzt musst du mit dem Truckfahrer für immer mitfahren. Also es gibt wahnsinnig komplizierte Regeln, die für ihn so, wo er bestimmt dachte, boah, wäre ich mal im Leben geblieben. Ja.
Ich fände es eigentlich wahnsinnig gut, wenn es mal ein Spin-off über Pascal
wäre. Toll wäre das.
Total,
oder?
Toll.
Ja, das ist alles so mega busy ist er dann, ne? Weil es ja nicht seine einzigen Kunden sind vielleicht.
Und weil er immer die Regeln vergisst. Oh nee, Scheiße, das muss ich mich auflösen. Sorry, ich hatte das schon wieder falsch verstanden.
So, Life of Pascal, das wäre eigentlich so ein guter
Life
Film
Pascal,
von Simon Pegg. Irgendwie so,
ich finde es auch schön,
der mit
fies
Edgar Wright und den Getreide. Den drei da zusammen machen könnten.
Ich finde es auch, es hat mich wirklich ein bisschen gerührt, muss ich sagen, dass er könnte ja auch sauer sein, auf den Louis.
Stimmt.
Weil der, also sagen wir mal so, es würde mich ein bisschen überraschen, wenn das jetzt wirklich so ein brillanter Chirurg wäre.
Ja.
Das wäre doch relativ überraschend.
Total.
Vielleicht hat er halt einfach total rumgepfuscht.
Ja.
Halte ich jetzt für plausibel.
Hackt ein MD today.
Ich glaube, es ist ein Fuscher.
Und dann könnte man ja auch sauer sein, ne? Und er ist da ja aber so, ja, okay. Hast du ja versucht, ne?
Kannst ja nichts für, mein Gott. Hirn hängt mir halt halb aus dem Kopf.
Du hast es wenigstens versucht, du warst der Letzte, der bei mir war.
Naja.
So, dann kommt die Mutti nach Hause und dann geht's eigentlich los, weil dann kommt nämlich auch hier Baby Kontrolle verloren nach Hause, aber halt zurück von den Toten, vom Indianerfriedhof. Und der Vater schläft und dem Vater tut das Baby erstmal nichts, wahrscheinlich ja wegen der alten Regel, habe ich mich kurz überlegt, warum er dem nichts getan hat, aber die Regel ist ja, dir passiert nichts, wenn du ihn zurückgeholt hast.
Das ist nicht die Regel, aber es gehört dir, wenn du es zurückgeholt hast.
Ja,
eben. Aber die Katze hat ihn ja auch angegriffen.
Ja,
ne?
Ja, aber
die Regel
eher
ist
so
nicht,
freundschaftlich, eher so freundschaftlich angegriffen.
Ein kleiner Knuffer.
Und das Erste, was das Baby macht, ist ja, sich das Super Skalpell holen.
Mhm.
Dass der Vater immer in so einem extra Etui, das ist wahrscheinlich sein Glücksskalpell.
Ja, oder das hat er so zur gefälschten Approbation bekommen,
ja,
oder
genau.
So mit Monogramm oder so.
Ja, genau. Ja, so 6 Monate kein Toter oder so.
Bonus-Skalpell.
Genau.
Ja, das ist so in so Rotsamt, mit rotem Samt ausgeschlagenen Extra-Etui hat er dieses Skalpell und das Kind nimmt sich das sofort. Und dann kommt erst der Opa ins Haus. Stimmt, die Mutter ist noch gar nicht da. Erst kommt der Opa ins Haus, um zu gucken,
was... Nee, er geht ja zum Opa rüber.
Stimmt, da geht er hin. Mhm. Genau, er geht, also...
Weil der Opa ja geschworen hat, er kümmert sich darum und macht es rückgängig.
Genau, das passiert alles noch, während die Mutter noch auf Reisen ist.
Genau, und der Vater schläft.
Genau, und der Vater schläft. Und dann nimmt sich das Kind das Skalpell und der Opa checkt, dass das Kind sich versteckt hat, unterm Bett auch so. Und sagt so,
let's play hide and seek.
Ah, da hast du noch auf Englisch geguckt.
Da habe ich mal wieder auf Englisch umgeschalten, ja, weil ich dachte, ich bleibe nicht aus.
Hey, finde mich,
sagt er da gleich.
Ja, ja.
Und,
lass uns verstecken spielen.
Und dann checkt er halt, dass er unter dem Bett ist und dann sagt er, ja, komm raus. Und dann kommt er auch raus, eigentlich so gar nicht überrascht.
Nee.
Und dann passiert eben, dass der dem so die Ferse filetiert.
Aber ganz toll. Hm. Also das fand ich, hat mich beeindruckt.
Ja, das war fies. Ja. Das sind so diese fiesen Dinge, ja, die so beim Zugucken ein bisschen.
Auch die Mundwinkel, ne? Schlitzt er ihm dann, stimmt, so ganz akkurat,
Einmal so, der zieht das einmal so ganz schnell durchs Gesicht und verbreitet ihm den Mund. Das fand ich auch wahnsinnig fies. Und dann ist der Opa halt tot. So, mehr passiert nicht mal hier.
Aber das reicht ja wohl. Ja.
Dann ist
auch
er tot.
Auch das fiese Baby, was die ganze Zeit so eine Mischung ist aus einem Baby, einer Puppe und einer kleinen Person, glaube ich.
Ja. Und dann geht das Baby ja rüber, weil dann kommt die Mutter an.
Genau.
Obwohl, ne, die Mutter kommt, glaube ich, auch zu ihm ins Haus, oder? Wird die nicht angelockt von dem Kind?
Die Mutter kommt erst ins Haus. Die Mutter kommt erst ins Haus. Er geht erst noch an die Mutter ran.
Ja, ja, aber geht die Mutter nicht ins Haus vom Opa, weil
doch,
das Baby sie rüberläuft?
Doch,
genau,
doch,
ja,
doch,
genau.
Doch, doch. Sie hört die Stimme. Genau, sie hört die Stimme vom.
Weil das so hihihi, so lacht und so.
Genau, sie steht ja irgendwie da auf der Straße von draußen und dann sieht sie ja auch dann später noch. Also, ach nee, und sie sieht dann die Katze. Genau, sie sieht die Katze und ist ja verwirrt.
Ah ja.
Sie sieht ja Churchill.
Aber sie weiß doch gar nicht, dass die Katze tot ist.
Ja, stimmt. Aber auf jeden Fall ist die Katze vorm Haus.
Okay, jetzt sind wir etwa einem zweiten Logikloch auf der Spur.
Nein.
Also sie sieht dann die Katze und oder geht einfach zu dem Haus, weil sie das Kind hört und geht dann rein und das ist auch sehr schön, weil dann kommt sie ins Zimmer, wo das Kind ist und zuerst sieht sie nicht das Kind, sondern ihre Schwester, das Gesicht ihrer Schwester auf dem Körper des Kindes, wie sie aus der hintersten Zimmerecke auf sie zurankommt und sagt, jetzt mache ich dich fertig, jetzt bist du dran und hält sich dann die Hände vor und sagt, oh Gott, nein, nein und dann ist aber plötzlich, ist es wieder das Kind.
Und das Kind hat so einen ganz komischen, so ein kleiner lottmäßigen Samtanzug an und so einen komischen Hut.
So einen Hut.
Wo ich mich auch frage, haben sie das in diesem Elfenkostüm beerdigt oder wo hat das denn jetzt dieses Ornat her?
Ich hatte ja fast das Gefühl, es wäre so eine kleine Leprechaun.
Ich musste über so viele Unlogiken nachdenken, aber darüber habe ich gar nicht, aber du hast total recht. Ja.
So eine Mischung aus Elfenkostüm oder so eine Farbe. Ja. So Santa's Helper-mäßig irgendwie. Und der kleine Lord, fand ich. Also es war so, und ja.
Das stimmt.
Ich meine, ich traue diesen Eltern alles zu, ne?
So eine Leprechaun-Referenz. Und dann ist aber auch wieder so, dann sagt man so, naja gut, aber es war halt ein Indianerfriedhof, jetzt noch irische Mystik da irgendwie noch so ein bisschen mit reinknallen.
Schwamm drüber.
Ja. Packen wir alles so ein bisschen mit rein. Also auf jeden Fall dann dieses, die Mutter ist sozusagen geknackt durch diese Angstsituation, die sie hatte, als sie ihre Schwester da gerade wieder gesehen hat. Und ist plötzlich ganz weich und offen. Und dann sieht sie auch noch ihr Kind. Und dann sagt das Kind, ich hab dir was mitgebracht, Mami. Und die Mutter sagt so, oh, da bist du und freut sich. Und dann holt das Kind hinter dem Rücken das Skalpell hervor und zeigt das der Mutter und die freut sich.
Ja, die Mutter auch nicht, also vielleicht auch von den Reisestrapazen ein bisschen mitgenommen, aber das ist auch so ein bisschen, auch die Überraschung, das Kind zu sehen, ist so ein bisschen, kommt so ein bisschen kurz, ne?
Ja.
Also es ist so, mein Kind ist tot, ach, es lebt, okay.
Und es ist doch nicht meine böse Schwester, die schon lange nicht mehr lebt. Und dann zeigt das Kind das Skalpell, sagt, hier, ich hätte dir was mitgebracht, Mami. Und dann freut sie sich und geht auf die Knie, um das Kind in den Arm zu nehmen, das ihm gerade ein Skalpell entgegenhält, das tote Kind. Und die Mutter breitet die Arme aus.
Absolut richtig.
Und dann ist ja dieser klassische Tod im Off. Also dann hört man nur Abschlachtgeräusche und hört die Mutter irgendwie schreien und sieht aber die Zimmerdecke oder irgendwie sowas.
Ja.
Der Film war übrigens indiziert. Von 1999 bis 2003.
Echt?
Aus Qualitätsgründen.
Das ist ein bisschen von der Tierlobby.
Ja. Ansonsten ist es
PETA.
Ja. Ja. Ist das nicht dein Kumpel aus Würzburg?
Ja, genau. Und so, und dann ist halt Schnitt und dann wacht der Vater auf, der nächste Morgen.
Und sieht die Schlammspuren,
genau,
vom Kind.
Genau, sieht die Schlammspuren vom Kind in seinem Zimmer und sieht, dass das Skalpell weg ist. Mhm. Merkwürdigerweise rennt er nicht sofort diesen Schlammspuren nach, bei denen er checkt, dass die von seinem Kind sind, weil er hat sie auch begraben. Er muss ja damit rechnen, dass es wiederkommt, sondern er guckt, er checkt erstmal noch schnell, ob sein Skalpell noch da ist.
Sein Glücksskalpell, da ist vielleicht wirklich was dran. Ne? Ja.
Und er ist nicht mehr da und er weiß sofort, das bedeutet nichts Gutes. So.
Ja, diese kleinen Fußabdrücke und so, das ist ja alles noch, ja.
Und dann sieht er im Haus irgendwie großes Chaos und so, aber keiner da. Und dann geht er raus und dann, sieht er nicht die Katze, geht er nicht wegen der Katze rüber?
Die Katze ist irgendwie auf jeden Fall irgendwie mit dabei. Springt sie ihn nicht? Ach nein, er hat doch die Spritzen. Er lädt doch dann hier die Spritzen. Ja,
das macht er nachher. Dann, oder macht er das?
Ich glaube, er geht mit den Spritzen rüber.
Genau, er wacht ja morgens auf und er checkt dann, dass sein Skalpell weg ist und befürchtet halt, weil er das ja an der Katze gesehen hat, dass diese Aggressionssache passiert ist. Ja. Und dann nimmt er sich sofort die Giftspritzen und das rohe Stück Fleisch, was er offensichtlich immer lose im Kühlschrank zu liegen hat.
Das mag ich auch. Ja.
Und vor allen Dingen, das ist ja, wissen wir alle, wenn du Katzen ein großes Stück rohes Fleisch hinlegst, das ist ja genau ihr Ding.
Ist ungefähr so groß ist wie sie selbst.
Ja, genau, absolut, da gehen die ran. Und dann vor allem hat die Katze auch innerhalb von 10 Sekunden das ein Drittel davon weggeschnappert.
Aber es ist ja auch eine Zombie-Katze. Das weiß er ja auch und die steht einfach auf so rohes Fleisch.
Und dann packt er sie echt, ich meine, er ist kein Tierarzt, aber er packt die dann echt recht unsachgemäß und grob, ne, würde ich sagen.
Aber ich dachte die ganze Zeit, er macht diesen Griff, das habe ich vor kurzem erst gelernt, dass es einen Griff gibt, ich glaube am Nacken, wenn man Katzen da greift, dann können die sich nicht mehr bewegen.
Ja.
Es gibt irgend sowas, dass man die so anfasst und dann.
Weil
das
ist, weil die Mütter tragen die ja auch so.
Ach, dann sind die in so einer Starre.
Und dann sind die so schlapp, ja. Genau. Dann können die nicht.
Und das macht er nämlich, glaube ich.
So habe ich die auch meine Katze abgeduscht. Es tut mir so leid, Katze, falls du das hörst.
Die können da nichts machen. Und so greift er die, glaube ich, auch. Das hat er, glaube ich.
Macht er auch, ja.
Na, das hat er, glaube ich, irgendwie gecheckt.
Die Katze ist jedenfalls auch sehr schlecht synchronisiert. Ich glaube, das ist auch das Kind. Die Synchronkraft von dem Kind hat die Katze auch noch. Also, es ist wirklich. Ich finde, das ist ein bisschen schäbig.
Das stimmt. Und dann Spritze und dann sagt er, ja, und jetzt stirb oder irgendwie sowas. Und dann stirbt die Katze. Taumelt noch so und dann.
Geht dann eigentlich verhältnismäßig easy, ne, für so eine untote Katze, finde ich. Ich finde das etwas enttäuschend.
Habe ich auch. Total. Oder so Zombies mit einer Spritze, das ist irgendwie auch seltsame, weiß ich auch nicht, fand ich jetzt auch nicht so richtig korrekt. So.
Nee, ist nicht korrekt. Nee,
nee, ist war einfach nicht korrekt. Nee, aber sie ist dann aber wieder auf den Weg geräumt und er geht dann ins Haus, weil Klaas irgendwie, da ist noch mehr passiert.
Klaas und Joko?
Ja. Und, ach nee, warte mal, jetzt fällt mir auch gerade ein, dass er zu Hause immer im Keller, nee, sowas nämlich, er will bei sich zu Hause im Keller gucken und dann klingelt aber das Telefon und dann ist sein Vater dran, sein Schwiegervater und sagt, ich habe jetzt keine Zeit.
Aber wir müssen das jetzt auch nicht so im Detail nacherzählen.
Genau, aber dann ruft das Kind an, deswegen geht er dann rüber, weil das Kind nämlich anruft und sagt, ich bin hier drüben.
Ja. Genau, na, jedenfalls geht er dann rüber und
die Mutter hängt vom Dachboden.
Genau, er sieht erst den Nachbarn und ist halt, hebt so die Decke an, ist super erschrocken, dann sieht er die Mutter vom Dach, also wobei die Mutter fällt aus dem Dach, aus der Dachluke runter, er sieht sie und im nächsten Moment springt das Kind auf ihn drauf.
Genau.
Und dann gibt es einen kleinen Showdown, Hack, Stech, Stech. Situation.
Ja.
Und dann muss auch die Katze, das Kind, das, was die Katze erträgt, ertragen und kriegt eine Spritze in den Hals.
Und dann ist ja die schönste Szene vom Kind, finde ich.
Stimmt.
Weil das Kind dann sagt, unfair, unfair. Genau. Und das kann man sich nicht schöner ausdenken. Ja.
Und da muss man sagen, weil wir gerade eben gesprochen haben über tollpatschig fallen, das Kind läuft in den Flur lang und stolpert, weil ihm wahrscheinlich von der Regie gesagt wurde, jetzt stolpern und dann schlägt das mit dem Kopf voll an die Wand.
Toll.
Und
hab ich auch gesagt, das wird
sofort geschrien haben.
100 pro war das nicht Absicht. Nee. Sieht man das auch, stimmt. Weil das stolpert über seine eigenen Füße und knallt echt so gegen die Wand.
Volle
das kann man überhaupt so gar nicht spielen.
Und dann ist auch sofort Schnitt, also das wird mega geschrien haben in dem Moment.
Auch da musste ich wieder sehr lachen. Ja.
Komisch, dass es nicht im Trivia stand.
Na, ist vielleicht auf der DVD in Bonus-Features.
Audiokommentare. Wir drei treffen uns nochmal.
Unbedingt. Und schauen alle Stürze und Stolperer nochmal an.
Genau.
Unfair.
Ja. Und dann ist das Kind tot und er fackelt dann einfach sofort das ganze Haus ab.
Und man denkt, okay, wir sind hier durch.
That's it, genau.
Sind wir aber nicht. Er wickelt seine Frau ein und geht mit ihr und dann trifft er den Geist noch wieder und er sagt, nein, mach das nicht. Und so, doch, das Problem war, dass das Kind zu lange tot war und meine Frau ist gerade erst gestorben, jetzt dann ist sie nicht böse, wenn sie wiederkommt.
Genau. Wo er das her hat, weiß man auch nicht so richtig, oder?
Aber an dem Punkt ist er schon komplett irre geworden.
Ja.
Also merkt man ja auch, wie er so redet und guckt und so.
Ja.
Und dann kommt er auch, macht er das, das sehen wir dann auch gar nicht mehr, zu Hause spielt mit sich selber Karten, bis sie nach Hause kommt und freut sich einfach, ist auch voller Blut und so und dann sieht sie sehr eklig aus übrigens. Und es kommt sehr eklige Dinge aus ihrer Augenhöhle.
Ach, seltsam, ne? Also irgendwie, weil sie ist ja, obwohl das Kind hat ihm wahrscheinlich, ja, das wahrscheinlich kind hat so zugerichtet. Sie zerstückelt, ja.
Aber das Kind war relativ gut erhalten, wenn man das mal im Kontrast so sieht,
stimmt,
oder?
Dafür, genau. dass es vom Trecker, in der, vor allem, wie gesagt, der Truck ist umgekippt davon.
Ich möchte aber sagen. Das Kind muss ja sowieso sehr stark gewesen sein, weil es ja auch die Mutter aufgehangen hat und so.
Stimmt. Also aber insgesamt hatte das ganz gute Crafting. Ja. Ja, das hatte ja die ganze Nacht Zeit. Der Vater ist ja erst morgens dazu
gekommen. Das so stark wird man nur, wenn man sein Essen wegwirft.
Absolut richtig.
Das ist wahrscheinlich auch eine der tieferen.
Das war immer so sein Krafttraining.
Messages dieses Films. Ja, und dann kommt die Mutter zurück und der Vater und
sie
küssen
sich,
Arm.
Also sie ist auch ganz zerfetzt und zerstückelt im Gesicht, aus ihrer Augenhöhle kommt Eiter und er küsst sie trotzdem, was uns zeigt, wir sind sowieso, also die beiden können auch gemeinsam jetzt gehen.
Genau. Ist vielleicht am Ende eine ganz gute Lösung.
Ist vielleicht ein Happy für End alle. Sogar.
Absolut.
Also für mich war es das, als der Abspann kam.
Sie greift dann ein Küchenmesser, das da liegt und dann hören wir wieder dieses Schlitzgeräusch und dann ist der Film vorbei.
Genau, und das ist der große Unterschied zum Buch, weil sie im Buch quasi sich nur küssen oder so irgendwie und man nicht erfährt, ob sie jetzt dann böse ist oder nicht. Oder ob es wirklich seine Idee sozusagen funktioniert.
Und dann kommt der Abspann und es erklingt das einzige Lied, das ich von den Ramones jemals mochte. Nämlich eben Pet Sematary.
Stephen King ist großer Fan, deswegen war das seine Musik.
Er ist ja also eh so ein Rock- und Blues-Fan. Er hat, glaube ich, sogar auch eine Band oder so. Oder?
Hat er auch.
Ja, und dann hat man es geschafft. Wobei, es gibt auch einen zweiten Teil.
Ja. Jetzt wollen wir es nicht übertreiben mit dem Spaß, ne?
Ja, wir haben es geschafft. Ich habe übrigens gerade gesehen, dass es so wahnsinnig viele Leute gibt, die diesen Film zusammengefasst haben, dass ich dachte, dass wir das mal, weil ich würde die gerne alle vorlesen, aber jetzt sind wir auch wirklich schon weit übers Ende der Zeit, dass wir das in einer Zwischenfolge machen.
Oh, wir machen eine Zwischenfolge, in der wir das alles vorlesen. Ja. Ist ja aufregend.
Finde ich auch.
Ja, dann, wenn du das hier so beschließt, dann.
Nee, die sind wirklich alle toll, aber dann sitzen wir jetzt hier noch eine halbe Stunde und tatsächlich geht meine SD-Karte nicht mehr so lang. Bin ich schon die ganze Zeit recht nervös, weil ich nicht will, dass es einfach so abbricht.
Okay, dann freue ich mich sehr auf diese Spezialfolge, auf diesen sondergelagerten Spezialcast, in dem wir die Zusammenfassung von Pet Sematary.
Vor allem diese Leute sind auch nicht fertig. Also seit wir jetzt hier sitzen, haben immer noch Leute was dazu geschrieben. Das ist irgendwie so zum Beispiel zu viel Friedhof, zu wenig Kuscheltiere.
Das stimmt übrigens wirklich, ne?
Wer hat das geschrieben?
Ed Fadenaffe.
Okay.
Ich habe mir wirklich viel mehr Tiere, was heißt erhofft / erfürchtet, stimmt, sozusagen.
Ich dachte, da kommt dann so eine Tierarmee oder so. Ja,
genau. Habe ich auch gesagt.
Und das war, glaube ich, also ich habe, glaube ich, wirklich einfach mal ein Stück geguckt, und aber nicht wahnsinnig viel. Und ich dachte, also dann war es gar nicht so schlimm. Dann hätte ich das damals auch gucken können im Nachhinein. Weil das hätte ich viel gruseliger gefunden, wenn da jetzt so die Flauschis kommen und alle fertig machen.
Aber der heißt ja auch im Original Pet Sematary und Pet ist ja, ist das nicht auch einfach so ein bisschen so das Kind und so alles, was so niedlich ist und so, ist das nicht, wird das nicht auch gepettet? Okay.
Ich glaube, es wurde falsch gelabelt, um Tierfreunde anzulocken oder so. Keine Ahnung.
Ist natürlich, da weiß man natürlich, da ist ein guter Euro mit zu machen.
Natürlich.
In Tierfreunden.
Ein schneller Taler.
In Tierfreunden, da steckt immer ein Dollar, den holen wir jetzt raus.
Ja.
Und dann habe ich aber, weil ich schreibe es ja, aber ich habe gar keine Lust, über Tiere zu schreiben. Ne?
Und übrigens möchte ich noch prahlen, dass ich gestern dann, also ich habe es gestern Nacht geguckt und habe noch was ganz Tapferes gemacht, nämlich. Weil ich war dann so ein bisschen underwhelmed vom Grusel, wo ich so dachte, auch
für mich war es okay.
Ich habe nämlich ich habe relativ viele ausgestopfte Tiere zu Hause.
Ja.
Und ich habe ein weißes Kaninchen, das ganz, ganz gruselig ist.
Ja.
Das habe ich selbst mal gemacht in so einem Kurs. Und das hat, ich wollte, dass es fröhlich aussieht. Und dann habe ich ihm so mit Stecknadeln habe ich ihm so die Mundwinkel hochgemacht, als es getrocknet ist. Und es grinst jetzt wirklich völlig irre, weil es halt auch so Stecknadelaugen hat.
Genial,
Und es steht so aufrecht da und winkt. Und ich habe, und es hat ein Trikot an, ein ganz kleines Trikot von der Nationalmannschaft, von der Deutschen, weil ich am Bauch so gekleckst hatte mit Leim.
Ja,
und da
ja,
muss
klar.
ich das verdecken.
Und eben absolut Trikot richtig. Der deutschen Nationalmannschaft, natürlich.
Da ist der Weg einfach sehr kurz von der einen.
Und von diesem, also das habe ich nicht offen in der Wohnung stehen, weil ich das macht mir gruselig. Ja. Also das grinst so fies und mit diesem Trick, das Trikot macht es irgendwie vielleicht auch. Ja. Und das habe ich in so einer Kommode weggeräumt.
Ja.
Und schon seit 3 Jahren ist es in dieser Kommode. Und gestern Nacht
stand es plötzlich
in der Kommode. Nein, habe ich tatsächlich, bin ich zum ersten Mal an die Kommode und habe das Kaninchen rausgesucht. Und das, also ich habe es dann auch wieder eingepackt und ich werde es, glaube ich, auch mehrere Jahre nicht mehr angucken. Und das, dann war es mir schon so ein bisschen schaurig.
Ja,
wo ich aber so dachte.
Es ist doch ganz gut, wenn ich so ein bisschen mit Props auch in die Stimmung nochmal so gebracht bringen konnte.
Ich wollte es dann nochmal wissen.
Weil das war heute bei mir dann in dem blöden Sonnenschein, in diesem übervollen Wagen vom ICE, hat das natürlich bei mir nicht so. Aber da war ich auch ganz froh drüber, weil ich bin ja da wirklich sehr ängstlich.
Wenn man sich in so einem übervollen ICE seine Sitznachbarn anguckt, kann einem auch manchmal ganz anders werden.
Das stimmt. Das ist auch der klassische Grusel. Ja. Aber was mir bei dem Podcast, bei der Folge jetzt gerade auffällt, ist, dass dieser Film ein Beweis ist, für Wiedersehen macht keine Freude.
Also, so Mittel, ne?
Aber muss ja sagen, widerlegen unseren eigenen Namen.
Aber man muss ja sagen, dass wahnsinnig viele Leute auch so auf Twitter und so geschrieben haben, dass sie den super fanden, dass sie den heute noch gut finden, dass sie finden, dass das ein wichtiger Genre-Klassiker ist und so. Ja, also vielen Leuten macht da Wiedersehen, glaube ich, doch Freude. Dann passt es wieder.
Ja. Ich finde, dass man wirklich bei ganz vielen Stellen sich fragt, warum hat man das eigentlich nicht gut gemacht?
Ja.
Also hat man jetzt willentlich, wo es so ganz wenig gebraucht hätte eigentlich, um es doch sehr viel, deutlich viel besser zu machen.
Stimmt,
oder so.
Stimmt. Ne? Ich weiß auch nicht, diese ganzen, es gibt ja so wahnsinnig viele Trash-Stephen-King-Filme.
Ja, das ist so komisch.
Die so ganz trashig sind. Und dann dazwischen aber eben auch immer sowas wie Stand By Me und eben hier Shawshank Redemption und so, wo die halt so super hochwertig und auch tolle Filme sind. Ja. Ich verstehe auch überhaupt nicht, wer da oder eben nicht die
Filme. Ja, man hat manchmal das Gefühl, dass der echt seine Lizenzen so verschabelt hat.
Ja, ich glaube, der ist immer neugierig so. Es gibt jetzt zum Beispiel diesen einen Film, The Mist, also Der Nebel, wo er dann das Buch geschrieben hat und dann kam es den Film dazu und dann hat er danach in Interviews gesagt, dass der Film so ein geniales Ende hat und er sich immer geärgert hat, dass ihm das nicht eingefallen ist, dass er das nicht im Buch hatte.
Na, das ist, glaube ich, sogar John Carpenter, ne, die Verfilmung.
Weiß ich gar nicht, kann sein. Das ist auch sehr gut, glaube ich, habe ich auch nie gesehen. Ja. Ich habe mir dann natürlich die beiden Enden nochmal angeguckt so und da ist das finde ich dann auch immer süß, da ist der ja ganz.
Das werden wir ja irgendwann dann hier auch noch sehen.
Da habe ich mir echt was eingebaut. Lindenstraße und Stephen King, weiß nicht, ob das eine gute Idee war von mir.
Aber speaking of Autoren, die Tierbücher schreiben.
Ja.
Anja, du hast ja auch ein Buch, ich weiß nicht, kann man sagen, über Tiere oder eigentlich eher über deine Tierleidenschaft geschrieben.
Ja, ne? Also über, ich habe versucht, Tiererlebnisse quasi herbeizuführen, die man vielleicht sonst nicht unbedingt so macht.
So eine Art Jochen Schweizer Tiererlebnisbuch.
Oh, ich möchte jetzt das auf so einen pinkfarbenen Sticker schreiben und das auf alle Bücher händisch draufkleben.
Kann man die Erlebnisse nachbuchen?
Also manche Sachen kann man tatsächlich nachmachen. Zum Beispiel, also das Buch heißt Saturday Night Bieber und ich habe so einen Kurs gemacht zum Biberberater zum Beispiel, weil ja der Biber wieder übers Land zieht und für Konflikte sorgt.
Er braucht seinen Sinn sucht und so.
Und aber ich habe zum Beispiel Kuhkuscheln gemacht und das kann jedermann buchen. Kann ich nur empfehlen. Genau, und eben diesen Präparierkurs. Oder ich habe einen Kurs gemacht, wie man Alpakas, die ja von vielen Leuten als niedlich und flauschig eingeschätzt werden, in Wahrheit aber Menschen hassen, verachten und nichts mit ihnen zu tun haben wollen. Das weiß ich.
Also meine Spirit Animals.
Absolut.
Die sind toll, weil die haben ja auch so ein eigenes Geräusch, das sie machen, wenn sie denken. Also jeder kennt ja das Gefühl, mein Gott, bitte lass mich doch in Ruhe, du alter Depp, ich will nicht und so. Und bei Alpakas, die machen einfach und zwar unfassbar lange und laut, weil sie einfach wollen, die wollen ihre Ruhe. Die wollen nicht angefasst werden, die wollen nicht rumgeführt werden. Ja. Und da habe ich so einen Kurs gemacht, wie man Alpaka verträglich die einfängt. Ja. Also so demokratisches Alpaka-Handling und so. Und lauter solche Sachen halt. Also das war eine traumhafte Recherchezeit und
voll gut.
Seitdem ist mein Leben viel leerer.
Ein tolles Erlebnisbuch, sehr zu empfehlen. Sehr zu empfehlen ist, dass du nochmal wiederkommst. Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Besuch heute.
Ich sag mal, es hat Spaß gemacht. Also, nein, das hat Spaß gemacht. Der Film war, also Aber auch, gut, aber wir auch hatten, schön, auch schön.
Aber wir hatten eine Menge drüber zu reden. Ja. Das ist doch eigentlich das Beste daran.
Wie immer wurde, ist quasi im Prinzip aufgedeckt worden, der eigentliche Grund, warum wir diesen Podcast gemacht haben, damit wir mit wahnsinnig netten Leuten, mit denen wir sonst nicht schaffen zu reden, weil wir alle so viel zu tun haben, endlich quatschen können.
Das ist alles ein großer Trick.
Ja. Oh, oh, Kontrolle verloren. Oh,
nein, nein, nein. Das ist das Einzige, was ich ganz schnell wieder vergessen muss. Wirklich, weil oh, da möchte ich nicht davon träumen.
Das waren mir die SMS-Geräusche.
Ja. Vielen Dank auch, Maria, dass du heute wieder an meiner Seite warst.
Du, ich wohne hier.
Ja. Und du saß auch gerade zufällig da. Ne? Ja. Ja. Dann leg du dich wieder hin. Mach und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
Wie
Maff. Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff.
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff.